ARD. Wer die Fremde nicht kennt, weiß nicht, was Heimat ist. So poetisch hatte es Josef von Eichendorff, der Dichter der Romantik, vor rund 200 Jahren beschrieben. Nur, falls Sie mal einen überzeugenden Satz brauchen, um die nächste Fernreise in der Familie schmackhaft zu machen.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön, dass Sie uns in der ARD-Audiothek oder Ihrer Podcast-App gefunden haben. Ich bin Thomas Loper und ja, auch meine Frau und ich reisen gern, wenn es uns möglich ist. Über die Jahre und Jahrzehnte ist da doch schon so einiges zusammengekommen. Ist das Fernweh damit gestillt? Nein, die Neugier auf die Welt, die bleibt. Das Reisen bildet ist ja eine Binsenweisheit, wenn man mit Neugier unterwegs ist. Bequem darf es gern trotzdem sein. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum Kreuzfahrten boomen? Nach der Zwangspause in der Covid-19-Pandemie steigen die Passagierzahlen wieder an und nach Branchenangaben waren es voriges Jahr weltweit gut 34 Millionen Passagiere auf Kreuzfahrtschiffen. Etwa ein Drittel davon zum ersten Mal. Die Chance, dass sie wieder buchen, die ist hoch. Schiffe, die zum Spaß durch die Gegend fahren, sollten beim Umweltschutz aber punkten, sagt der Naturschutzbund Deutschland, der NABU, und sieht da noch viel Luft nach oben. Wir hören nachher ein Interview dazu. Außerdem erfahren wir, warum ein Herzchirurg Schiffsarzt wurde, dass Elbdampfer bei Dresden kaum Wasser unterm Kiel brauchen, um zu fahren, und dem genetischen Ursprung des Fernwehs, dem gehen wir auch auf den Grund. Und natürlich habe ich Gäste eingeladen. Zwei Stück, eine Schriftstellerin und einen Kreuzfahrtkapitän. Ich stelle sie gleich vor und dann sprechen wir über das Fernweh und die Sehnsucht der Sachsen nach Meer. Kathi Naumann, sie ist Schriftstellerin aus Leipzig und der aktuelle Roman heißt Fernwehland und der ist so ein bisschen schuld am Thema. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und natürlich, damit wir auch einen lebenden Kapitän dabei haben, haben wir mal bei AIDA nachgefragt. Und Jens Janauschak ist nicht nur Kapitän der AIDA Nova, sondern er ist auch noch Sachse und das passt natürlich großartig, ne?
Das stimmt genau und herzlichen Dank für die Einladung.
Wir sind im Moment gerade im Leipziger Studio. Netterweise sind alle direkt vor mir, sodass wir uns auch gegenseitig winken könnten, was im Radio natürlich wenig Sinn macht. Aber zumindest weiß man dann, wenn jemand sagt, ich habe da was ganz Dringendes noch beizusteuern. Das werden wir immer machen. Und wie immer ist es bei Dienstags direkt so, dass man uns ja zum Beispiel per Mail über dienstagsdirekt@mdr.de auch eine Meldung schreiben kann, sagen kann, hey, ich möchte mich da einmischen, ich habe auch eine Idee. Und das geht ja immer, auch wenn gerade keine Sendung läuft, kein Podcast produziert wird, kann man das auch über die Sommerpause dann gerne nutzen. Ja, Fernweh. Ich frage erstmal, Fernwehland heißt der Roman von Kathi Naumann. Was ich wirklich auch in den ganzen Gesprächen, die wir im Vorab geführt haben, nicht gefragt habe, ist, was ist mit dem Fernwehland gemeint? Ist es das Schiff, was da so eine Hauptsache, eine Rolle spielt? Ist es dieser Zeitraum? Es spielt ja großteilig in der Zeit der DDR. Was ist eigentlich das Fernwehland? Ist ja eine Wortschöpfung.
Ja, es ist doppeldeutig. Das gefällt mir so gut an dem Wort. Also zum einen ist die DDR natürlich ein Fernwehland gewesen, weil es ein Land war, in dem wir alle irgendwie Fernweh hatten, das ich nicht erfüllen konnte oder für die wenigsten erfüllen konnte. Ja, und dann sind es natürlich die Länder gewesen, nach denen wir Fernweh hatten.
Ja, also die unerfüllten Sehnsüchte zum Teil. Sie haben ja auch, wir fragen ja immer im Vorab, gibt es irgendwie so einen Satz, der ein bisschen beschreibt, wie Sie zum Thema stehen. Mit dem Fernweh ist das wie mit allen Sehnsüchten, wenn die Erfüllung verboten ist, wird das Verlangen nur noch stärker oder nur noch größer. Das kann man ganz gut nachvollziehen. Herr Janauschek, wie ist es bei Ihnen? Bei Ihnen ist ja das Fernweh irgendwann mal, hat sich ja erübrigt, weil Sie ja quasi überall auf der Welt rumschippern können, oder? Wie ist es bei Ihnen so mit Fernweh losgegangen?
Das Fernweh hat ein Kapitän eigentlich immer wieder, wenn er lange genug Urlaub hat, dann will er wieder raus, genauso wie die Protagonisten in dem wunderbaren Buch. Und das zieht einen dann immer wieder raus. Aber angefangen hat das natürlich in der Kindheit. Und ich wusste, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ich wusste im Prinzip schon in der 6. Klasse, was ich werden möchte. Ich möchte zur See fahren. Kapitän war da noch ganz weit weg, aber zur See fahren.
Weit weg, diese Kindheit spielte aber nicht an irgendeiner Küste, ne?
Nein, die spielt am Fuße des Erzgebirges in Karl-Marx-Stadt oder dem heutigen Chemnitz, genau. Und ja, wie war das gewesen? Genau wie viele andere in der DDR hatten wir das Glück, eine Familie, bei der wir immer untergekommen sind, in Ribnitz-Damgarten. Ja. Und dort sind wir tatsächlich immer in Sommerurlaub gefahren. Und ja, meine Eltern, die mussten mindestens 1-2 Mal mit mir nach Rostock. Und man konnte ja auch in Rostock Hafenrundfahrten machen. Mhm. Und wir sind dann quasi an den großen Pötten vorbei, an den Zehntausendern. Und ich habe dann als kleiner Junge hochgeschaut an den Flaggenstockachtern, gedacht, oh Gott, da möchtest du auch mal hin, das möchtest du auch erleben.
Hallo Kapitän, ich will deinen Job, so ungefähr.
Nein, eigentlich nicht. Ich wollte zur See fahren. Kapitän war da, das hat sich entwickelt, Kapitän werden zu wollen. Und ich wollte zur See fahren und wollte Abenteuer erleben. Genau, und irgendwann habe ich dann angefangen, die Bücher zu lesen von John Franklin, der die Nordwestpassage entdecken wollte, James Cook, seine Reisen um die Welt, und das hat mich in den Bann gezogen und mich so fasziniert, dass also sich der Wunsch dann irgendwann verfestigte und ja, ich zur See fahren wollte.
Ich habe überlegt, warum ich eigentlich kein Kapitän geworden bin, weil so ähnlich ging es ja auch los. Ne? Ich habe mit meinem Vater in der Badewanne gesessen und so einen Dampfer gehabt, der tatsächlich mit so einem, da muss man einen Kerzenstummel rein, das war noch ein Vorkriegsgerät, und dann kam so ein Bimetall und dann machte das so tak, 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 und dann fuhr der richtig.
Also das ist ein Knatterboot.
Genau, das war so der.
Gibt es heute auch noch, habe ich auch noch in meiner Badewanne.
Ja. Das war so der erste Badewannenkapitän, dann der Gondelteich, dann später auch das Schlauchboot in Mecklenburg oder auch mal eben eine Hafenrundfahrt in Rostock. Bei mir ist es dann eben dazu nie gekommen. Jetzt nochmal, Frau Naumann, wie war es bei Ihnen mit dem Fernweh? Wann ging das los? Oder ist das so, dass Sie jetzt diese MS-Völkerfreundschaft, hier kommen wir nochmal drauf, das DDR-Urlauberschiff, das Buch behandelt ja, wie es dazu kam, wie es damit weiterging. War das sowas, was Sie als Kind auch schon wahrgenommen haben, dass Sie gesagt haben, da gibt es sowas, das wäre so eine Möglichkeit?
Also ich kannte das Schiff, das ist ja eine Legende gewesen und jeder hatte von dem Schiff gehört, und diese Vorstellung, dass man mit diesem Schiff in die Welt fahren kann, das fand ich natürlich spektakulär. Ich bin mit meinen Eltern, mein Vater war Fotograf für die Leipziger Volkszeitung, mal zur Ostseewoche gefahren. Er sollte da so eine Bildstrecke machen und da ging es mir ähnlich wie Herrn Janaschek, dass ich unheimlich beeindruckt von diesen riesigen Schiffen war, von diesen Kränen am Hafen, von der Werft. Wir haben da auch so eine Hafenrundfahrt gemacht. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Aber Fernweh hat bei mir eigentlich eher ausgelöst. Ich habe einen Teil meiner Kindheit bei meinen Großeltern verbracht in Sonneberg im Sperrgebiet. Und wenn wir gewandert sind auf den Bergen, hat mir meine Oma immer gezeigt, da drüben ist der Westen. Und dieses Gefühl, dass das ein Ort ist, wo man nicht hin kann, das hat bei mir schon das erste Mal Fernweh ausgelöst. Und das andere war, ich hatte in der Schule Altgriechisch und Latein und ich war als Jugendliche ja unheimlich fasziniert von der Antike. Und zu wissen, dass an diese Orte, ins alte Rom, nach Athen, dass ich dort nie hinkommen werde, das hat mich schon immer sehr beschäftigt. Dass ich dachte, so an die Wiege unserer Kultur, dass ich da nie hinkomme. Und das war dann auch das Erste, was ich gemacht habe nach der Wende. Das war die erste Reise, nach Rom zu fahren, mir die antiken Städten, die Ruinen anzugucken.
Toll. Ja, auch schon da wieder Parallelen, und tatsächlich war es auch bei mir so, dass ich die Völkerfreundschaft auch als Kind schon wahrgenommen habe über ein Kinderbuch, und ich fand das damals ganz toll, und jetzt in Vorbereitung der Sendung habe ich gemerkt, wie schizophren das eigentlich ist. Ich habe so als Teenager über einen Teenager gelesen, der die Chance hatte, dort mitzufahren und was der so erlebt hat, und habe dann so gedacht, toll, wenn du mal Rentner bist, machst du das auch. Also ein Teenager liest über einen Teenager und freut sich auf die Rente. Das war so ein bisschen merkwürdig, und ich habe mal so eine Blitzumfrage unter ein paar Kollegen gemacht, und mein Dienstagsdirektkollege Jan Kummer, der konnte sich auch sofort erinnern, wie es bei ihm losging mit dem Fernweh, nämlich auch in der Teenagerzeit.
Also ich kann sagen, mein Fernweh wurde geweckt von einem Schriftsteller, und zwar von dem brasilianischen Autor Jorge Amado, dessen Werke habe ich entdeckt, da war ich so 15, 16 in der Bibliothek, und ich habe die verschlungen damals, Theater aus Agreste, Werkstatt der Wunder und wie sie alle hießen. Und dadurch war ich total begeistert von Brasilien und habe mir damals gedacht, boah, dieses Land kannst du dir mal angucken, wenn du 65 bist und in Rente und dann einen Reisepass kriegst zu DDR-Zeiten. Kam dann aber doch alles ganz anders. Und 1992 habe ich es geschafft, da war ich das erste Mal in Brasilien.
Ja, und die Sehnsucht nach diesem unbekannten Land, die war bei Jan sogar so groß, dass er noch zu DDR-Zeiten anfing, Portugiesisch zu lernen, obwohl man damit ja eigentlich da gar nicht so viel anfangen konnte. Bei Grit Grimmer aus unserem Leipziger Regionalstudio, auch ein Kind der DDR, war es kein Buch, sondern etwas, was im Briefkasten gelandet war.
Ja, also mein erstes Fernweh ist ausgelöst worden von einem knallbunten Polaroid-Foto Ende der 80er Jahre von meiner Brieffreundin aus Niederbayern damals im Westen. Sie war mit ihrer Klasse damals auf einer Skifreizeit in Österreich und das Foto, das sah aus wie aus einem Werbeprospekt. Blauer Himmel, schneebedeckte hohe Berge und da habe ich gewusst, das will ich auch mal. Inzwischen fahre ich seit über 30 Jahren jeden Winter in die Berge und ich habe auch meinen Mann, Gott sei Dank, und meine Kinder angesteckt und unser Fernweh ist Skifahren.
Und Levin Wortmann, der ist Reporter bei MDR Sachsen, hat keine DDR-Vergangenheit, ist so jung dafür. Seine Fernwehträume hatten also nicht diese von außen gesetzte Grenze, über die wir gesprochen haben. Wie war es bei ihm?
Also das erste Mal dieses Gefühl kam auf in der Grundschule, da war mein Lieblingsbuch nämlich von Tigger und Bär, Oh, wie schön ist Panama. Da wollte ich dann immer mal hinreisen, aber dass dieses Gefühl so richtig, richtig aufkam und ich dem auch nachgegangen bin, war dann mit 18. Daraufhin habe ich spontan dann eine Radtour gemacht durch Großbritannien alleine. Aber so richtig dieses Gefühl nach Fernweh und so ein Wunsch, wo ich immer mal hin wollte, den hatte ich bis heute noch nicht so richtig. Aber wenn ich so drüber nachdenke, Panama könnte es ehrlicherweise dann doch schon sein.
Tja, Panama. Herr Janauschek, waren Sie schon mit dem Schiff in Panama? Die AIDA fährt ja da auch manchmal hin, ne?
Ich war mit dem Schiff schon in Panama, allerdings habe ich ja auch eine Vergangenheit vor AIDA. Ich habe nämlich Frachtschiffe gefahren und mit dem Frachtschiff waren wir in Panama, sind dann auch durch den Panama-Kanal gefahren an die Westküste Südamerikas, Chile und mehrfach durch den Panama-Kanal.
Okay, und ist es so schön, wie das im Kinderbuch beschrieben wird, dass man immer in der Hängematte liegen kann und drumherum die Natur so toll ist?
Tatsächlich, denn es gibt dort die sogenannten Leinleute, die kommen an Bord, die das Schiff dann in den Schleusen festmachen und die Passage dauert ja einige Stunden und die schlafen dann an Deck in sogenannten Hängematten und das ist auch sehr schön anzusehen, die verkaufen natürlich auch diese Hängematten. Ich weiß nicht, ob das immer noch tun, es ist jetzt schon eine ganze Zeit her, dass ich da war, aber das ist schon eine tolle Sache.
Okay, ich habe ja das Thema genannt Fernweh und die Sehnsucht nach dem Meer und habe mit einer Psychiatrin und Neurologin, die ein Buch übers Fernweh geschrieben hat, darüber gesprochen. Es könnte sehr theoretisch werden, wenn man sowas tut, aber Daniela Pörtl beweist, dass das auch anders geht. Klar, nach dem Lesen ist man in vielerlei Hinsicht schlauer, man reist ja auch gedanklich dann nochmal mit. Die Frau, die ein Taucher bei Leipzig ihre Praxis hat und nicht nur oft beruflich zu Kongressen gereist ist, hat eine ganze Menge zu erzählen. Zum Beispiel auch über die genetischen Hintergründe unserer Reiselust. Als ich sie kurz nach Erscheinen ihres Buches Fernweh, die Psychologik des Reisens getroffen habe, da wollte ich natürlich erstmal wissen, wieso sie sich eigentlich diesem Thema genau gewidmet hat.
Also ich komme so ein bisschen aus einem reisefreudigen Haus. Meine Ururoma war eine der ersten, die damals mit einem der ersten Schiffe, die nach Amerika fuhren, schon mit ihrem Köfferchen unterwegs war. Meine Mutter kommt auch aus der Reisebranche. Das heißt, ich bin in einem sehr reisefreudigen und offenen Elternhaus auch groß geworden. Tatsächlich ist es ja auch was, was uns Menschen, ich sag jetzt mal, dazu kommen wir wahrscheinlich noch, auch in den Genen liegt. Und wenn man jetzt den Bogen macht von meinem persönlichen zum beruflichen, ja, auch in der menschlichen Psyche ist dieser Pol schon sehr früh angelegt, weil das Erste, was wir brauchen, ist, wenn wir als Säugling auf die Welt kommen, die Bindung, also der sichere Hafen, die Heimat. Und wenn wir dann ein bisschen älter sind, das Laufen und das Krabbeln lernen, ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass das Kind auf seinen zwei Beinchen losstapft, sich dann umguckt, sieht, oh, der sichere Hafen ist so weit weg und schreiend zurückläuft und die Mutter oder der Vater oder die Bezugsperson fängt es wieder auf. Also tatsächlich ist dieses Spiel zwischen Zugehörigkeit, Bindung und Autonomie, in die Fremde gehen, neugierig sein, was Neues erleben, ein ganz tiefer Bestandteil unserer Seele auch. Und das spiegelt sich auch in unserer Sehnsucht zu reisen, die einige Menschen mehr, einige weniger haben. Aber wir sehen das ja an 1,46 Milliarden auswärtigen Übernachtungen weltweit. Ich glaube, das hat schon eine Bedeutung.
Ich komme nochmal auf das Baby zurück, weil wir sagen ja auch Weltentdecker zu den Kleinen manchmal. Ne? Gibt ja auch Kindergärten, die so heißen. Und das sagt ja schon einiges darüber aus, dass das ähnlich ist. Und dann habe ich jetzt quasi diesen Pol zwischen Fernweh und Heimweh. Das spiegelt sich ja dann auch so ein bisschen. Dieses Zurückrennen zur Mutter und jetzt möchte ich in den Arm genommen werden, ist ja im übertragenen Sinne das, was wir dann als Heimweh empfinden, wenn wir in der Fremde sind, oder?
Genau so ist es. Also wir brauchen wirklich beide Pole, um als Menschen uns einigermaßen wohlzufühlen. Reisen setzt ja auch wirklich Heimat voraus. Wir haben ja ein Menschenrecht, also das Reisen ist als Menschenrecht verbrieft in Artikel 13 der Menschenrechtsverordnung und da heißt es ja auch, das Recht in das eigene Land zurückzukehren. Also Reisen funktioniert funktioniert ja auch erst dann, wenn es eine Heimat gibt, sonst wird es zu Flucht oder sonstigen Sachen. Mhm. Und tatsächlich, erst wenn ich diesen sicheren Hafen habe, bin ich ja entspannt genug, mir das Neue zuzutrauen, habe den Mut, in die Welt zu gehen.
Und wenn man eben eine längere Reise macht, kennt man das ja auch, dass man irgendwann sagt, jetzt ist aber auch wieder gut, jetzt möchte ich wieder zurück zu meinen Bratkartoffeln und meinem eigenen Bett eventuell. Da ist eben auch das Genetische. Und da habe ich gelernt, es gibt also Menschen, bei denen kann man sagen, da könnte man es jetzt messen, wie reisefreudig die sind, weil man bestimmte genetische Faktoren in ihnen findet.
Genau, das ist jetzt nochmal unterhalb dieser neurobiologischen Ebene, wie unser Belohnungssystem und unsere Neugier funktioniert, die es uns in Schwung bringt, was wir alle miteinander teilen. Dieses System funktioniert über Dopamin, das ist ein Neurotransmitter, ein Botenstoff, und der hat solche Rezeptoren, wo er andockt. Und genau in diesem System, in diesen Rezeptoren, wo dieser Stoff andockt im Gehirn, gibt es tatsächlich genetische Varianten, und die hat man untersucht. Das sind die Dopaminrezeptoren mit der Variante des Dopamin-D4-Rezeptor, und der hat manchmal kleine Veränderungen einzelner Bausteine in der Erbsubstanz, aber manchmal sind auch einige von diesen Folgen, Repeats nennen wir das, mehrfach vorhanden. Und da gibt es die 7R-Variante, wo ein Teil des genetischen Bauplanes 7-mal vorhanden ist. Und das ist so ein Teil, der uns besonders gut in Bewegung bringt. Also wir sind ja vor 120.000 Jahren der Homo sapiens aus Afrika ausgewandert. Und es sind natürlich diese Menschen ausgewandert, die eh schon in diesem Dopaminrezeptor diese Variante hatten und gerne laufen wollten. Und das macht heute noch was aus. Das sind so 20% der Bevölkerung, die diese Variante haben, auch mal salopp Wanderlust gehen oder Travelholic gehen genannt. Und die tun sich leichter damit. Die haben mehr Fernweh.
Man sagt ja den Sachsen zum Beispiel auch nach, dass die besonders reisefreudig sind. Ne? Jürgen Hart hat es ja, der Sachse liebt das Reisen sehr, in seiner Hymne sogar gehabt. Also könnte man das darüber vielleicht sogar erklären, dass wir prozentual ein paar mehr von diesen R7-Menschen hier in Sachsen haben?
Das könnte so sein. Tatsächlich sehr spannende Geschichte. Müsste man mal gucken, ob es dazu schon Studien gibt. Ja, aber klar, könnte man so gucken.
Und man muss demnächst beim Daten nicht nur sagen, reist du gerne, sondern komm, wir gehen mal zum Gentest. Wenn wir beide diese Rezeptoren haben sie mal viel unterwegs.
Wobei so ganz einfach funktioniert der Mensch nicht. Das muss ich vielleicht trotzdem jetzt noch schnell einfügen. Das ist wie beim Computer nur die Hardware. Welche Programme dann aufgespielt werden, wenn ich sozialisiert bin und ganz schlechte Erfahrungen mit Reisen gemacht habe, dann kann ich das Gen haben und trotzdem auf dem Sofa bleiben. Also der Mensch ist viel komplexer.
Richtig. Aber einen Satz, den ich bei Ihnen, glaube ich, auch gefunden habe. Reisen braucht soziale Neugier. Warum ist dieses Soziale dabei so wichtig?
Naja, also der Homo sapiens, wir, der moderne Mensch, sind ja, wenn man es vergleicht, in Anführungszeichen ein domestizierter Mensch. Wenn wir uns vergleichen mit Neandertalern und allen vorherigen ausgestorbenen Menschenarten, sind wir wie der Hund zum Wolf. Also wir haben gewisse Merkmale, die uns freundlicher und damit auch weniger ängstlich machen. Das heißt, diese soziale Offenheit, diese Freundlichkeit, die wir als der moderne Mensch mitbringen, ist erstmal eine Grundvoraussetzung, um überhaupt mit Fremden in Kontakt zu kommen.
Wenn Sie neben dem psychologischen Background als eine, glaube ich, auch recht viel gereiste Frau draufschauen, welche Tipps geben Sie so mit? Wann macht Reisen eigentlich das Beste mit uns, das Beste aus uns, und wann ist Reisen wirklich gewinnbringend für uns?
Also ich würde da jetzt erstmal unterscheiden in Reisen, was vom althochdeutschen Reiser kommt und wirklich Aufbruch bedeutet. Und da würde ich diesen Aufbruch eben nicht nur rein räumlich sehen, dass ich rausgehe aus meinem Haus, aus meinem Land, sondern auch von meiner Seele, dass ich offen werde, dass da Platz wird für was Neues. Als Gegenpol, so eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt, der Urlaub, auch aus dem Mittelhochdeutschen, die Erlaubnis, sich wegzubewegen. Und der dient ja schon rein gesetzlich tatsächlich der Erholung. Wobei es ja häufig heute Mischformen gibt. Also ich spreche, und vielleicht sind wir da gerade auch bei den Reisen mit dem Kreuzfahrtschiff oder auch dem Flugzeug, ich breche schon in die Ferne auf, sorge aber dafür, dass ich mich dabei auch erhole und es möglichst bequem habe. Klar, wenn ich mit dem Rucksack allein unterwegs irgendwo bin, in Indien oder Island oder sonst wo, dann bleibt mir nicht viel anderes, als direkt mit der Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Dann muss ich das essen, was die essen. Dann muss ich auf den Matten schlafen, auf denen die auch schlafen. Also ich muss eintauchen in das Leben der anderen, nicht nur in das Bild. Der Gegenentwurf dazu wäre dieses Kreuzfahrtschiff, wo ich eigentlich meinen Tagesablauf gegen einen anderen Nachbarn austausche. Anstatt morgens ins Büro gehe ich in den Speisesaal, anstatt mittags in die Kantine gehe ich in die Bar und pünktlich kommt der Bus, der mich abholt, nur diesmal nicht zur Arbeit fährt, sondern zu irgendeinem Sightseeing-Objekt und ich eigentlich ja in meiner Bubble bleibe und in meiner Kultur bleibe. Wobei ich da immer noch die Möglichkeit habe, auch in Kontakt zu gehen. Ja. Es kann sein, dass der Rucksacktourist, der völlig angenervt im überfüllten Zug in China sitzt, dass der so frustriert ist und so wenig offen ist für das Fremde, dass der weniger mitkriegt als der Pauschaltourist, der mal mit Einheimischen am Strand ein Volleyballturnier macht und sich auf die einlässt. Wie weit bin ich bereit, auch Neues, mich Neuem zu stellen und Neues auf mich wirken zu lassen? Und das geht eigentlich überall, wenn man will.
Ich weiß, dass Sie als jüngere Frau vermutlich erst mal, die Kinder waren damals klein, auch schon unterwegs waren, wo sich ja viele scheuen, beziehungsweise wenn, dann nur dieses vollkommene Paket sich wünschen. Ne? Ich nehme jetzt meine Kinder und bitteschön möchte auf dem Weg dorthin nichts passieren und bitteschön möchte vor Ort alles ideal sein. Sie haben das gewagt, ich glaube, ein bisschen hemdsärmeliger das anzugehen. Mhm. Und was sind da so die Dinge, die man von dieser Erfahrung nutzen kann, was man dann lernen kann? Worauf sollte man achten, wenn man mit kleineren Kindern unterwegs ist?
Naja, erstmal glaube ich, ist es ganz gut, wenn schon kleinere Kinder überhaupt erleben, dass man frustriert ist, aber deswegen die Welt nicht untergeht, dass auch mal was anders sein kann. Also wir haben jetzt keine Extreme gemacht. Also wir waren auf Island oder in Skandinavien oder sind in Spanien gewandert. Aber schon auch mit einem gewissen körperlichen Anstrengungen und auch manchmal anderen Essen und einfachen Unterkünften verbunden. Also mein Sohn hat das Steine ins Wasser schmeißen geliebt. Dem war das völlig egal, ob er das am Nordkap macht oder irgendwo in Spanien, am Mittelmeer oder sonst wo. Und auch da als Erwachsener nicht frustriert zu sein und zu sagen, Mensch, ich stehe eine halbe Stunde, jetzt sind wir extra so weit gefahren, nur weil du die Steine reinschmeißen willst. Ich glaube, das hat auch viel mit der eigenen Einstellung zu tun, solche Reisen für alle Beteiligten zufrieden zu gestalten. Wobei wir auch immer viel wirklich mit Fähren und Autoreisezug gereist sind, auch weil wir Hunde hatten und die in den Flieger einfach nicht reinkamen. Ganz pragmatisch. Aber für die Kinder, obwohl die Reise länger gedauert hat, war das ein Riesenerlebnis. Das war für die viel besser, als 12 Stunden auf dem Fliegersitz angeschnallt zu sein. Die können nicht im Flieger sitzen und sagen, ich sitze jetzt hier 12 Stunden still, weil danach wird es dann gut, sondern die wollen es jetzt ein Stück gut haben. Und da ist das natürlich viel spannender, wenn man sich das Bett baut in so einem Autoreisezug oder da über den Gang geht und aus dem Fenster guckt. Genau.
Eine Geschichte, auf die ich nämlich im Buch auch so eindrucksvoll fand, ist dieser Weg irgendwo in Österreich, wenn ich es richtig erinnere, also auf einen Richtung Berg hoch, wo Sie sagen, als Erwachsener bin ich da in einer Viertelstunde oben an der Hütte und alles ist gut und dann habe ich den Ausblick und Haken dran und wieder runter. Mit Kindern war das ganz anders, ne?
Ja, genau, das war im Chiemgau, das war noch Deutschland-Bayern, das war die Würzalm und tatsächlich waren wir da 4-5 Stunden auf diesem Stückchen bis zu dieser Alm unterwegs, weil es wurden Staudämme gebaut, es wurden Bötchen geschnitzt, dann haben sie Hunger gehabt, dann ist einer reingefallen. Das klingt jetzt alles so banal, aber tatsächlich ist das auch eine Art von Reise, weil das, was Reisen mir bringt, nämlich eine neue Perspektive, die Welt mal auch mit ganz anderen Augen zu sehen. Und das müssen nicht unbedingt die Augen der Menschen sein, die 20.000 Kilometer entfernt wohnen. Es können auch die Augen meiner Kinder sein. Und die Kinder sind wirklich im Erleben, im Wahrnehmen. Und wenn wir das schaffen, auch auf, das können wir auch auf einer Pauschalreise schaffen, wirklich wahrzunehmen, was ist um uns rum, was macht das mit mir, dann haben wir eigentlich schon das Reiseerlebnis benannt.
Wir waren ja eben schon mal gedanklich kurz auf dem Kreuzfahrtschiff, als wir in dem Gespräch mit Daniela Pörtl, wo es um Fernweh ging, auch darüber kurz gesprochen haben, dass das ja so eine Art zu reisen ist, die sehr, sehr viele wertschätzen und manche ein bisschen unverständlich dem gegenüber sind. Wie ist das eigentlich, Herr Janoschek, wenn man als Kapitän da so sieht, wie da die tausenden Menschen reinströmen? Die AIDA Nova hat ja, glaube ich, bis zu 6.000 Mann so ungefähr, die dort schlafen können über und die Welt entdecken können mit ihnen gemeinsam als Passagiere. Wie ist das eigentlich, da haben Sie so ein Gefühl und sehen schon ein bisschen beim Ankommen, ach, das sind jetzt hier die Wiederholungstäter, die kennen sich schon aus oder das sind die Neuen, spürt man sowas?
Das spürt man, weil sich die Reisen tatsächlich ganz unterschiedlich gestalten. Es gibt die Zeit der Ferienzeit, das heißt, dort haben wir besonders viele Kinder und es gibt eben die Zeit außerhalb der Ferien, da ist dann die Altersstruktur schon etwas höher, also älter, ja, die Altersstruktur. Und natürlich, wenn man seine Gäste beobachtet, das sind voller Erwartungen und schauen sich dieses große Schiff an und freuen sich auf ihre Urlaubsreise. Und das ist ein ganz besonders schönes Gefühl für einen Kapitän, so dass man oder dass ich eigentlich sagen kann, ja, den schönsten Beruf auszuüben, den man sich vorstellen kann. Ja, wir oder Menschen schenken uns ja die wertvollste Zeit, die sie in einem Jahr haben, nämlich ihren Urlaub. Und wir machen daraus im besten Falle dann eine wunderschöne Reise, an die sie sich ganz lange erinnern.
Ja, Frau Naumann, Sie haben über ein Kreuzfahrtschiff geschrieben, beziehungsweise dieses Kreuzfahrtschiff spielt eine technische Hauptrolle in dem Buch.
Ist ein Handlungsort, ja.
Neben den Menschen natürlich, die ja wichtig sind, die menschlichen Geschichten, da kommen wir noch drauf, wie das alles zusammengeführt ist. Und es ist ja wirklich erstaunlich, wie eben sozusagen Geschichte eines Landes, Geschichte dieses technischen Meisterstücks ein bisschen auch, das auch eine ganz eigene Geschichte hat, ne? Und eins der ältesten, glaube ich, noch fahrtüchtigen Kreuzfahrtschiffe war, muss man leider sagen, bis vor einer guten Woche.
Und also ist 46 fertiggestellt worden, hatte die Schiffstaufe 46, das heißt, es hat also fast 80 Jahre geschafft. Und vorige Woche ist es verkauft worden, leider an Schrotthändler.
Ja.
Und bis dahin war es aber, oder ist es im Moment auch noch das älteste noch fahrtüchtige Kreuzfahrtschiff. Aber nicht zu vergleichen mit den Schiffen, auf denen Sie als Kapitän fahren, denke ich. Weil 6.000 passen da nicht drauf. Das sind etwas über 500, ich glaube 520 Passagiere haben da drauf gepasst.
Ja.
Also schon so diese alte Art von Kreuzschifffahrt gewesen.
Ich habe mal irgendwann im Titanic-Museum gesehen, wie man einfach mal die Titanic, die ja nun als sehr monströs eigentlich immer einem vorkam, durch diesen Film vor allen Dingen auch und eben dadurch, dass sie so präsent ist durch das Unglück. Und dann wurde die gegen so ein normal großes Kreuzfahrtschiff dagegen gehalten. Das ist schon ein Unterschied und die haben ja 1:10 fast schon.
Ja.
Ne? Und jetzt haben wir das einmal angerissen, aber ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus, nämlich inwiefern sind Sie kreuzfahrtaffin, wenn Sie über ein Kreuzfahrtschiff schreiben?
Also ich bin zum Glück einmal auf einer Kreuzfahrt mitgefahren. Das war toll für die Recherche, für den Roman. Und zwar bin ich da bei der Moody Blues Cruise mitgefahren. Also so ein Musikschiff eigentlich, wo den ganzen Tag Konzerte waren, also als Unterhaltungsprogramm. Und das war ganz toll, muss ich sagen. Das ist von Miami ausgefahren, Nassau.
Also
und ja,
schwimmendes Hotel quasi so
ungefähr mit vielen Bands, ja. Und da habe ich so diesen Kreuzfahrtalltag erleben können. Also man fällt von einem Essen ins andere, von einem Kulturprogramm ins andere. Und das war für mich sehr hilfreich für das Schreiben des Romans.
Ja, also es ist eine gewisse leichte Distanz ist da aber vielleicht auch drin.
Ja, schon. Ja,
das sind ja keine Werbeveranstaltungen dafür, sondern wir wollen ja ein bisschen sagen, das ist natürlich, deswegen haben wir auch am Einstieg gesagt, manche machen den Urlaub gerne um die Ecke. Wir haben auch unsere eigene Erfahrung, die notgedrungen irgendwo an der Ostseeküste endeten, schon besprochen. Aber es ist ja für ganz viele so, dass man sagt, nee, ich habe da mich noch nicht rangetraut. Ich persönlich habe auch immer gesagt, das mache ich mal, wenn ich Rentner bin. Dann passiert es doch früher. Und es hat ja so einen gewissen Charme, ohne da Leute jetzt missionieren zu wollen. Aber wenn Sie jemand fragt, Herr Janoschek, hey, du bist doch Kapitän auf so einem Kreuzfahrtschiff, was ist denn da so cool dran, da mitzufahren? Ich habe das noch nie gemacht. Was würden Sie denn so jemandem sagen?
Da ist heute viele unserer Gäste interessiert, natürlich die Kulinarik, die ist wunderbar. Und natürlich, wir haben quasi jeden Tag eine neue Destination. Also wir laufen fast jeden Tag einen Hafen an und man kann so im Prinzip die Welt entdecken und man hat seinen Koffer immer dabei und wird quasi zur nächsten Destination hingefahren.
Ja, ich hatte vorhin ja schon so den Vergleich zu einem Hotel, den kann man eigentlich, glaube ich, ganz gut ziehen, ne? Von allem, was man da drin an Annehmlichkeiten findet.
Genau.
Es ist eben nur so, man macht halt eben den Vorhang zur Seite vom Fenster und hat eben nicht die Kulisse von gestern Abend, sondern schon wieder eine neue oder eben mal das Meer. Das kann ja durchaus auch sein. Nun, ich habe es jetzt so ein bisschen anklingen lassen. Kreuzfahrten sind für viele das Nonplusultra des Reisens, weil genau diese Vorteile sind. Ich höre auch oft, es ist ganz schön, wenn man den Koffer nur einmal aus und einmal wieder einpacken muss und trotzdem dabei eben ganz viel rumkommt. Aber es gibt natürlich auch sehr kritische Stimmen. Der Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, gehört natürlich zu den kritischen Stimmen. Dabei ist nicht alles schlecht, räumt Sönke Diesener vom NABU ein. Die Reedereien investierten Zeit und Geld in Projekte, die helfen sollen, die Umweltbelastung durch Kreuzfahrten zu verringern. Das fällt auch den Naturschützern auf. Dennoch geht denen der Umstieg viel zu langsam. Wo sie dabei erst stehen, die Kreuzfahrtfirmen, das geht aus dem Kreuzfahrtranking hervor, das der NABU jährlich herausgibt. Was sie da vor allem kritisieren, habe ich Sönke Diesener deswegen mal gefragt.
Ja, eine Kreuzfahrt findet ja immer auf einem Schiff statt. Und leider ist es bisher so, dass diese Schiffe nicht mit regenerativer Energie versorgt werden können. Also während wir an Land uns entscheiden können, ein Hotel zum Beispiel zu nehmen, was meinetwegen mit Ökostrom seine Energieversorgung deckt, ist es so, dass es auf See immer noch über fossile Treibstoffe geht. Sehr, sehr viele Kreuzfahrtschiffe nehmen immer noch Schweröl, also das dreckigste von allen Dingen, die man überhaupt so in einem Motor verbrennen kann. Einige Schiffe nehmen mittlerweile auch Gas, aber auch Gas ist weiterhin fossiler Treibstoff, der zur Erderwärmung beiträgt. Und natürlich bei all diesen Treibstoffen kommt natürlich auch eine Luftverschmutzung hinzu, die die Gesundheit, aber auch die Umwelt schädigt.
Andere Schiffe verbrennen ja zum Teil auch eben dieses Schweröl, die uns jetzt die Waren aus China zum Beispiel hierher schippern, Autos nach Amerika tragen oder. Da ist ja wahrscheinlich ein Vorwurf, manche Dinge müssen sein, manche Dinge müssen nicht sein, oder?
Ja, natürlich. Eine Kreuzfahrt findet immer zum Spaß statt. Von daher muss man natürlich auch da vielleicht andere Maßstäbe ansetzen und sagen, gut, etwas, was zum Spaß stattfindet, das sollte noch weniger zu Lasten von Mensch und Natur gehen. Und von daher sehen wir da auch eine besondere Verantwortung bei der Kreuzfahrt. Und tatsächlich ist es ja so, dass die Kreuzfahrt es zum Teil auch annimmt. Also wir sehen in Hamburg, in Rostock, in Kiel Schiffe, die an Landstrom gehen. Also es gibt durchaus Positivbeispiele im Kreuzfahrtbereich. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, man fällt Leuten zur Last in den Häfen mit der schlechten Luft, aber natürlich auch mit dem Klimafußabdruck, wenn man auf eine Kreuzfahrt fährt.
Sie hatten es angedeutet, Schiffe, die zum Beispiel mit LNG, also mit Flüssiggas fahren, verbrennen natürlich auch fossil. Ist das nun schon so eine saubere Technologie oder welche Sicht gibt es darauf aus Umweltschützersicht?
Ja, wenn ich LNG, also Flüssiggas verbrenne, habe ich deutlich weniger Schadstoffe in der Luft. Das heißt, Feinstaub habe ich weniger. Ich habe eigentlich gar keinen Schwefeldioxid mehr in der Luft. Das heißt, es ist weniger gesundheitsschädlich. Dem Klima habe ich damit aber nicht geholfen. LNG besteht aus Methan. Methan ist ein extrem starkes Klimagas, 80 Mal stärker kurzfristig sogar als CO2. Also dem Klimaschutz ist damit nicht geholfen, mit LNG zu fahren, aber es macht immerhin mal die Hafenluft sauberer.
Welche Möglichkeiten wären denn noch günstiger, außer eine Kreuzfahrt sein zu lassen? Also gibt es Antriebe schon mittlerweile irgendwo in der Forschung oder auch schon in der Anwendung?
Zum einen ist es natürlich der Strom, der kann an Bord kommen, natürlich während man im Hafen ist, aber natürlich kann auch eine Batterie geladen werden und da gibt es in Deutschland schon die ersten Kreuzfahrtschiffe, die mit einer Batterie ein Stückchen mal zumindest fahren können. Da gibt es an der norwegischen Küste schon kleinere Schiffe, die eine ganze Strecke mit Batterie fahren können. Nichtsdestotrotz wird auf den großen Seeschiffen sicherlich auch ein Verbrennungsmotor oder eine Brennstoffzelle dazukommen müssen. Eine Batterie alleine wird es nicht machen. Und dort könnte man zum Beispiel sogenannte E-Fuels nutzen. Das wäre zum Beispiel Methanol, was man da nutzen kann und da hat auch eine große deutsche Reederei schon das erste Schiff in Dienst gestellt, was mit potenziell total klimaneutralem E-Methanol betrieben werden kann.
Okay, da wir eh schon ein paar Names gedroppt haben, können Sie sagen, welche ist das?
Das ist die Mein Schiff 7 von TUI. Die ist so ausgerüstet, dass das geht. Natürlich müssen diese E-Fuels auch noch produziert werden. Da sind wir leider heute noch nicht, aber das wird in den nächsten Jahren kommen. Übrigens auch im Containermarkt ist man schon so weit. Also muss man ganz ehrlich sagen, gerade bei den sauberen klimaneutralen Treibstoffen sind die Containerschiffe weiter als die Kreuzfahrt und das darf eigentlich nicht sein. Einer Branche, die nur zum Spaß fährt, da muss man schon eigentlich voraus sein, was den Klimaschutz und auch den Umweltschutz angeht.
Wir reden jetzt nicht so über das große Ganze nur, weil Sie sagen, ich habe da eine Meinung oder wir als NABU haben eine Meinung, sondern Sie schauen sich das auch genau an. Das NABU Kreuzfahrt-Ranking gibt es immer wieder. Das 2024 ist gerade auf dem Markt. Vielleicht können Sie dazu mal was sagen, wie man das so ein bisschen einsortiert, auf was Sie da vor allen Dingen schauen.
Ja, im NABU Kreuzfahrt-Ranking schauen wir vor allem darauf, bei welchen Reedereien man vorausschauend plant, wo man hin möchte beim Klimaschutz und wo man auch die ersten Technologien an Bord ausprobiert. Also wer eine Batterie an Bord nimmt, wer eine Brennstoffzelle ausprobiert, wer Landstrom nutzt, wer seine Emissionen im Hafen drastisch reduziert, der steht im Kreuzfahrt-Ranking besonders gut da. Es darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Gros der Flotte, gerade bei den großen Schiffen, weiterhin mit Schweröl fährt.
Wenn wir über Natur- und Umweltschutz reden, dann reden wir öfter auch über Aktionen. Zumindest sind Sie dann immer in den Nachrichten präsent, wenn mal wieder sowas stattfindet. Wie stehen Sie dazu? Ich weiß, Kapitäne mögen es nicht so besonders, wenn kleinere Schiffe sich quasi irgendwie anketten und versuchen, deine Fahrt zu verhindern. Wie stark muss sowas aber trotzdem sein, damit man darauf aufmerksam macht? Oder wie sagen Sie das dann den Leuten, die mit Ihnen sympathisieren? Passt auf, das funktioniert, das bringt eher nichts.
Ich denke, es ist sicherlich sinnvoll, auf Missstände aufmerksam zu machen, wo immer sie sind. Das findet zum Teil mit Protestformen statt, die definitiv nicht der Art des NABU entsprechen und wo wir es auch nicht gut heißen. Ich finde es absolut legitim, aber natürlich muss eine Protestform Beweisform immer im Rahmen des Rechtsstaats stattfinden. Von daher, ja, es gibt manchmal auch Dinge, die der NABU auf jeden Fall so nicht machen würde.
Ein Thema, was jetzt mal weggeht vom Schweröl und anderen klimaschädlichen Aspekten des Verbrennens, also des Antriebes, ist ja, was eine Kreuzfahrt auch noch auszeichnet, da kommen ja viele Menschen plötzlich in einen kleinen Ort unter Umständen. Also Overtourism ist so ein Wort, was drüber steht. Gibt es da von Seiten des NABU auch Kritik, weil man sagt, ja, wir müssen da bestimmte Teile der Welt einfach davor schützen, dass die zertrampelt werden?
Also der NABU hat jetzt sozusagen zu der Menge der Menschen an Bord keine feste Meinung. Ganz im Gegenteil muss man ja auch sagen, wenn sehr, sehr viele Menschen an einem Ort zusammenkommen, der wenig Platz verbraucht und energieeffizient gestaltet wird, kann das natürlich auch die persönliche Bilanz dieser Menschen verbessern. Also das heißt, wenn man auf einem sehr, sehr großen Kreuzfahrtschiff mit vielen Menschen ist, ist die persönliche Ökobilanz gar nicht so schlecht. Nun muss man aber natürlich sehen, wohin gehen diese Kreuzfahrten, und es gibt definitiv Orte, wo die Schiffe einen Schaden anrichten. Aus Sicht des NABU geht es dort aber dann natürlich eher um ökologisch sehr sensible Gebiete, also die Arktis oder die Antarktis, wo wir denken, da sollte Kreuzfahrt eher nicht stattfinden, zumindest nicht, solange da noch fossile Treibstoffe verbrannt werden. Was jetzt den Overtourism angeht, also die Frage, ob besonders viele Gäste in irgendeiner Stadt auf einmal ausgespuckt werden, das würde ich tatsächlich auch aus Sicht des NABU der Branche überlassen oder den Städten, das zu regulieren. Das obliegt dann den Menschen in den Städten, über ihre demokratischen Mittel und ihre Mitbestimmung dafür zu sorgen, dass das in ihrer Stadt so stattfindet, wie es die Stadt selber akzeptieren möchte.
Es gab ja zum Teil von der Politik schon da auch Signale, Venedig, wissen wir, da darf auch nicht mehr jedes Schiff rein. Viele andere Städte lassen die Schiffe nicht mehr bis in die Stadtnähe, sondern man muss im Containerhafen irgendwo stehen bleiben. Ein Punkt, der mir aufgefallen ist, zum Beispiel den Geiranger Fjord, den dürfen die großen Schiffe nicht mehr befahren, und zwar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, schon ab nächsten Jahr ursprünglich. Das wurde jetzt nach hinten verschoben. Wie sehen Sie sowas, dass man dann eben eine politische Entscheidung, die Sie unter Umständen begrüßen haben als Verband, plötzlich dann doch wieder so ein bisschen aufschieben muss?
Ja, zum einen muss man sagen, dass die norwegische Regulierung, in die Fjorde nur noch emissionsfreie Schiffe reinzulassen, sehr viel Innovation ausgelöst hat. Es gibt die ersten Kreuzfahrtschiffe, die Batterien dabei haben, kleinere Kreuzfahrtschiffe, aber auch sehr große. Ich glaube, die AIDA Prima ist es, die eine sehr große Batterie an Bord hat, um in diesen Fjord jetzt einfahren zu können. Von daher, wir als NABU finden es natürlich sehr verwerflich, dass diese Regulierung zurückgenommen worden ist, aber auch für die Pioniere der Branche ist es ja verwerflich, denn sie hatten sich darauf eingestellt, haben viel investiert, um die Ersten zu sein, die weiterhin dort einfahren können. Und jetzt können es auch die weiterhin tun, die die Luft verpesten. Das dürfte auch aus Sicht der Unternehmen, die dort investiert haben, sehr, sehr ärgerlich sein, dass diese Regulierung zurückgenommen worden ist. Da sind wir, glaube ich, als Umweltschützer nicht ganz alleine mit der Meinung.
Sagt Sönke Diesener vom NABU. Steigen wir vielleicht mal gleich da mit ein. Also ein LNG-Schiff, so eins, was mit diesem etwas besseren Treibstoff fährt, ist ja die AIDA Nova. Und das ist ja auch immer ein Argument, dass man da schon ein ganzes Stückchen weit ist, wenn Sie jetzt eben hören, dass zumindest von den Naturschützern gesagt wird, naja, das ist nur der erste kleine Schritt, noch kein großer. Gehen Sie da mit, Herr Janoschek?
Das ist tatsächlich ein kleiner Schritt, aber wenn wir es auf unser Unternehmen beziehen, ist es ein sehr großer Schritt, denn wir gehen da einen sehr, sehr konsequenten Weg, den wir 2007 begonnen haben. Wir haben ein Landstromanschluss auf AIDA Diva installiert. Wir haben Jahr 2016.
Muss man das kurz mal erklären, was dieser Landstrom, was das macht, weil sonst im Normalfall gehen die Motoren nie ganz aus, ne, wenn man im Hafen liegt.
Genau, also heute haben unsere Schiffe alle Landstromanschluss, und das bedeutet im Prinzip nichts anderes, also die Steckdose an Land. Das bedeutet, wir machen unser Schiff fest. Wenn die Umwelteinflüsse es zulassen, es kann natürlich ein starker Wind vorhergesagt werden, wo wir das eventuell nicht machen können. Aus Sicherheitsgründen. Aber im Regelfall kommt unser Schiff dann an die Steckdose. Genauso wie wir unsere Geräte an die Steckdose, geht eben auch das Schiff an die Steckdose.
Und der Vorteil ist, dass man da nicht mehr die Dieselaggregate laufen lassen muss, um Strom zu erzeugen, damit einfach im Speisesalz Licht anbleibt. Und
ganz genau. Also die gesamte Stromversorgung kommt dann von Land, und die Dieselaggregate bzw. die Fuel-Dieselaggregate, wenn sie mit LNG betrieben werden, werden abgeschaltet.
Ja, ich habe das mal in Hamburg-Altona gesehen. Das ist ja ungefähr, der Stecker ist so groß wie ein Einfamilienhaus fast. Ne?
Ganz genau, das ist sehr groß. Im Übrigen, AIDA Sol hat 2017 diesen Landanschluss eingeweiht, und das war der erste Landanschluss, den wir in Europa quasi eröffnet haben.
Also ein guter Weg. So, und jetzt nochmal zum LNG, dass da eben nicht mehr der Dreck so rauskommt, den man auf der Kleidung sieht, das ja, aber dass es eben für die Umwelt noch nicht der richtige exakte Schritt für immer ist, das ist Ihnen auch klar. Wie geht es da weiter? Wir haben gerade gehört, manche machen jetzt schon andere Möglichkeiten, andere Treibstoffe zu fahren. Ist da auch schon was in Planung vielleicht?
Also es wird mit Biokraftstoffen getestet. 2022 haben wir auf AIDA Prima das erste Mal Biokraftstoffe eingesetzt. Das ist allerdings auch eine Brückentechnologie. Also es wird sehr, sehr viel getan im Moment. Wir müssen fairerweise natürlich auch sagen, dass 2% der weltweiten Schifffahrt Kreuzschifffahrtschiffe sind. Mhm. Und alles andere sind Frachtschiffe. Mhm. Und es ist also mitnichten so, dass diese Schiffe mit LNG betrieben werden, sondern diese Schiffe werden tatsächlich mit Schweröl betrieben. Und ich wundere mich manchmal über diese Diskussion, weil ja alles, was wir tragen, selbst unsere Kleidung, ja, die kommt aus Südostasien. Ich weiß das deswegen so gut, weil ich die mit den Frachtschiffen damals hierher gefahren habe. Und im Moment konzentrieren sich tatsächlich sehr viele auf die Kreuzfahrtschiffe. Aber wie gesagt, 2% sind Kreuzfahrtschiffe. Und ich denke schon, dass die Kreuzfahrtunternehmen wie AIDA eine Führungsrolle dahingehend übernehmen, um dort Technologien zu entwickeln, ja, um irgendwann mal mit null Emissionen, wir haben uns das Ziel gesetzt, 2050 mit null Emissionen dazustehen. Aber es ist ein Weg und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir die Corona-Krise überstanden haben und viele Kreuzfahrtschiffe nicht fuhren konnten und eben auch, und das fällt eben auch in Nachhaltigkeit mit rein, AIDA als nachhaltiges Unternehmen sich auch um seine Mitarbeiter gekümmert hat. Mhm. Also ich als Kapitän wurde tatsächlich weiterbezahlt, obwohl unsere Schiffe tatsächlich so wie die AIDA Nova insgesamt viele Monate festlagen und auf Rede lagen. Und das muss natürlich wieder aufgeholt werden. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass da ein unglaublich Investitionsvolumen dahinter steht, um diese Schiffe sauberer zu machen. Und ich denke, wir sind da auf dem richtigen Weg und werden den konsequent weiterverfolgen, den Weg.
Weil, deswegen schaue ich jetzt mal zu Frau Naumann rüber. Wir haben es ja anhand der Völkerfreundschaft /Stockholm/Astoria und dazwischen noch 9 andere Namen ja gesehen, so ein Schiff hat eine lange Lebensdauer. Also man kann ja auch nicht einfach sagen, wir schmeißen das jetzt weg und nehmen ein neues, was ein bisschen sauberer ist, wie man es vielleicht beim Kühlschrank machen könnte. Aber eben bei so einem Schiff, das muss ja eine Weile dauern, bis das funktioniert. Und da ist ja auch dabei, dass wenn man etwas lange nutzt, das ja auch eigentlich wieder ein gewisser Grad von Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich. Ne?
Also dieses Schiff fuhr mit 2 Dieselmotoren und der britische Eigner, der 2019 noch damit gefahren ist, ist eben pleite gegangen über Corona. Und deshalb lag das Schiff dann eben, oder liegt es seitdem in Rotterdam im Walhafen und konnte halt überhaupt nicht mehr fahren. Also die haben sich nicht drüber retten können über diese Zeit. Ja. Und ich denke, so ist das einigen Reedereien gegangen, dass die halt Corona nicht überlebt haben.
Als wir überlegt haben, so eine Sendung zu machen und das vielleicht in den Mittelpunkt zu stellen, war es ja noch so, dass man Hoffnung hatte, das Schiff kann in irgendeiner Art und Weise gerettet werden. Seit ziemlich genau einer Woche vor dieser Aufnahme jetzt wissen wir, dass es zumindest erstmal an einen Abwracker, nenne ich es mal, verkauft worden ist. Da sieht es natürlich nicht so gut aus. Wie es an der Telefon-Hotline aussah oder bei den Mails, das kann ich Stefan Wiegand aus unserer Dienstags-Direktredaktion fragen, weil der kann uns das sagen, ne?
Genau, ich habe mir ganz viele Urlaubserlebnisse erzählen lassen am Telefon und zwar von Talsperren, Seenplatten in Mecklenburg, Ungarn oder Wandern in Rumänien, Hohe Tatra, das ging querfeldein. Unter anderem wurde gefragt, ist das tatsächlich so beliebt, so ein Abendessen mit dem Kapitän auf so einem Schiff zu machen? Kann man sich da einbuchen? Wie kommt man ran an den Kapitänstisch?
Hat jemand sein Traumschiff gut gesehen? Gibt es das Kapitänsdinner in dem Sinne auf so einem Riesenkran? Wahrscheinlich nicht, ne?
Das gibt es bei uns tatsächlich nicht. Das darf man sich allerdings am Traumschiff anschauen. Der Florian Silbereisen macht das im Übrigen wunderbar. Aber wir machen das auch, denn wir engagieren uns ja für Cruise and Help. Wir haben im Rahmen von Cruise and Help tatsächlich Schulprojekte innerhalb der Welt. Wir haben jedes Jahr als AIDA Nova ein anderes Schulprojekt. Und wir versteigern, also es gibt da Versteigerungen, es gibt da auch eine Tombola und im Rahmen der Tombola, um natürlich Geld für diese Schulen, da verlost sich dann der Kapitän mit dem General Manager zum Abendessen. Und dann
hey,
gibt es dann,
ich hab den Kapitän genau, gezogen.
Da gibt es dann. Da gibt es dann das Captain's Dinner für unsere Gäste, die sich eben im Rahmen dieser sozialen Projekte engagieren. Und das freut uns natürlich. Und es gibt Menschen, die ganz, ganz viel Geld, ich möchte das an der Stelle gar nicht sagen, die ganz, ganz viel Geld bieten, um das Essen, um an diesem Essen teilzunehmen. Um okay. damit vielleicht die Lieben zu überraschen, die mit auf der Reise sind.
Für einen guten Zweck, wunderbar. Stefan, weitere Fragen?
Vielleicht nicht ganz so teuer, aber fast so teuer sind die Wohnmobile, so die Kutter der Landstraße und viele Leute, die angerufen haben und die sich bei uns gemeldet haben, für die ist das so der Traumurlaub, mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein. Ist das eine Konkurrenz zum Seegang? Wie sehen Sie das?
Es kommt wahrscheinlich darauf an, welche Straßen ich mit dem Wohnmobil befahre. Dann schaukelt es ähnlich vielleicht wie auf einem Schiff. Allerdings, die Aida Nova ist so groß, dass das Schaukeln sich doch in Grenzen hält.
Ich liefere mal ein Argument. Ich habe einen Bekannten, der ist mit dem Wohnmobil zum Nordkap und als das Wetter schlecht war, ist er am nächsten Tag wiedergekommen. Das geht mit dem Kreuzfahrtschiff nicht. Da hat man dann eben nur diese eine Chance. Ne? Also das ist vielleicht diese andere Art zu reisen. Wohnmobil, nächster Roman übers Wohnmobil, Frau Naumann?
Ich glaube nicht.
Gut. Stefan, noch eine Frage?
Ja, und wenn es schaukelt, dann ist die Frage nicht weit. Wellengang, gibt es eigentlich einen Sturm, einen Seegang, bei dem so ein Riesenkreuzfahrtschiff auch in Seenotgeräten geraten kann? Gibt es da so, dass man sagt, huah, jetzt an dieser Stelle, da bleibe ich lieber im Hafen liegen?
Das gibt es tatsächlich, da machen wir aber natürlich einen großen Bogen drumherum. Ich darf zum Beispiel mit unserer Aida Nova bis zu einer Wellenhöhe von 7,50 Meter fahren. Und Herr Lober, Sie haben ja das Schiff schon mal gesehen. Warum ist das so? Es hat überhängende Rettungsboote. Mhm. Ich würde die Rettungsboote verlieren. Strukturell okay. kann dieses Schiff viel höhere Wellen, aber mit 7,50 Meter bin ich limitiert und die halte ich dann natürlich auch ein.
Die werden aufgeschwemmt und sind weg.
Es ist dann natürlich nicht mehr schön für unsere Gäste. Das muss man, also für die Mehrheit der Gäste. Alle anderen würden sich das natürlich auch wünschen. Ne?
Ja, aber das ist auch ein interessanter Aspekt, dass man nicht so eng den Zeitplan hat, wie es anders vielleicht bei der Fracht. Ne? Beim Frachtschiff muss man wahrscheinlich möglichst schnell da sein, wo man gemeldet wird. Mit dem Kreuzfahrtschiff hat man immer ein bisschen Pufferzeiten, um auch mal um so eine Gewitterzelle ein bisschen drumherum zu fahren, oder?
Ich habe ganz viel Zeit, das gehört ja auch im Rahmen von Nachhaltigkeit mit dazu, dass wir Geschwindigkeiten wählen, wo wir relativ langsam unterwegs sind. Und so habe ich dann zwischen den meisten Häfen immer ein bisschen Puffer. Es gibt natürlich auch mal Destinationen, wo ich ein bisschen schneller fahren muss, aber zumeist habe ich da auch ein bisschen Puffer.
Das Fernweh und die Sehnsucht der Sachsen, unter anderem der Sachsen nach Meer, das besprechen wir heute und das Ganze so vor der Ferienzeit haben wir gedacht, das passt ganz gut. Außerdem gibt es verschiedene Anlässe. Ein Anlass war das Erscheinen des Buches zu Jahresbeginn von Kathi Naumann. Sie waren schon mal bei uns, glaube ich sogar mit dem, es war der erste Roman damals.
Ja, genau. Da ging es um das Sperrgebiet.
Was uns erinnern DDR. Lässt, richtig. Mhm. Und da haben wir damals im Zusammenhang mit einem Jahrestag des Mauerfalls diese Geschichte auch gemacht. Mittlerweile sind noch zwei weitere Bücher dazugekommen, wo es unter anderem über den Bergbau im Erzgebirge auf der einen Seite geht und um die Spielzeugmacher in Sonneberg. Und jetzt eben geht es um die Schifffahrt. Und wir haben ja vorhin schon gehört, wie es dann manchmal so losgeht. Und Jens Janauschak von der Aida Nova hat gesagt, bei ihm war es dann eben die Frachtschifffahrt, mit der er dann eben so nach und nach groß geworden ist. Da waren Sie auch dann schon Kapitän zum Schluss und sind deswegen dann umgestiegen oder waren Sie da noch Heizer?
Ich bin 2008 Kapitän geworden und zwar bei der Reederei NSB. Also wir haben sehr große Containerschiffe gehabt und ich bin erst im Jahr 2012 dann zu AIDA gewechselt.
Weil Sie diese Kreuzfahrer mit den vielen Lichtern an Bord immer so in der Passage gesehen haben und gedacht haben, da will ich auch mal hin oder wie kam es? Oder weil Sie öfter,
Zu Hause
sind Sie ja auch nicht, ne? Sie sind ja auch lange weg.
Die Kreuzschifffahrt ist bei den Frachtschiffleuten, um mal vielleicht auch mal auf die Protagonisten einzugehen, aus dem wunderbaren Buch, ist verpönt. Das ist also ein Fleischdampfer.
Musikdampfer
und Fleischdampfer, also jetzt nicht falsch verstehen.
Die Fracht an Bord ist halt.
Ganz genau. Und wie kam das zustande? Ich habe in meiner früheren Reederei auch vieles gehabt. Ich war in Korea, habe Bauaufsicht gemacht, ich habe Havarieabwicklung gemacht, bin auf Schiffe gegangen, die ja einen Notfall hatten und hatte am Ende tatsächlich mehr Urlaub, als überhaupt gut ist, und habe mir dann überlegt, ach, ist vielleicht Zeit, etwas anderes zu machen. Nun kam mir mein alter Kapitän, mit dem ich in der Frachtschifffahrt gefahren bin bei der Reederei NSB, über den Weg. Das ist der Captain Out. Einige Hörer kennen den vielleicht. Der hat zu mir gesagt, er ist also früher zu AIDA gegangen, und hat gesagt, Jens, schreib mal eine Bewerbung. Und ich habe also die Bewerbung geschrieben und hatte dann auch sofort eine positive Zusage.
Mhm. Okay.
Und seitdem in der Kreuzfahrt, und ich muss sagen, es war eine wunderbare Entscheidung, es war die richtige Entscheidung. Ich hätte die Entscheidung vielleicht auch schon viel eher treffen sollen. Also es ist toll.
Weil Sie ja die Firma ganz gut kennen. Ich habe mit meiner Recherche zusammen mit meiner Freundin ChatGPT habe ich rausgekriegt, dass es drei Sachsen gibt, die Kapitäne bei AIDA sind oder waren. Also das Ding wollte mir sagen, dass es aktuell drei sind. Ich wusste aber, dass Thomas May mittlerweile in Ruhestand ist. Das habe ich dann nochmal nachgefragt. Dann hat das die KI auch zugegeben, dass ich recht habe, und hat mir dann auch genau den Tag gesagt, an dem es gewesen ist. Also man muss mit dem Ding auch tatsächlich immer ehrlich reden. Ist das jetzt so, dass da mehrere Sachsen immer noch am Ruder stehen?
Ja, und die teilen sich auch noch die AIDA Nova. Das ist der Kapitän Jörg Miklitzer und das ist der Kapitän Michael Schmidt. Und wir beide wohnen im Umkreis von gefühlten 40 Kilometern. Und das ist immer eine Herausforderung tatsächlich bei der Urlaubsplanung im Sommer. Denn wir haben alle Kinder, und so muss man sich dann die Ferienzeiten etwas teilen. Aber wir finden natürlich als Kapitäne immer eine hervorragende Lösung.
Mal zu dritt am Grill stehen zu Hause in der Heimat geht da nicht, weil einer muss immer mit dem Kahn durch die Gegend chippern.
Genau. Oder okay. Mal zu dritt Fahrrad fahren.
Und da es ja so groß ist, kriegt man es ja auch nicht mal mit nach Hause, wie man das vielleicht mit einem kleinen Transporter machen könnte. Aber jetzt machen wir den Switch. Herr Janoncek hat schon gesagt, das faszinierende Buch, weil er hört es gerade als Hörbuch. Ich habe es gelesen und bin auch tatsächlich, muss ich sagen, sehr angetan davon gewesen. Ja, man hatte auch mal ab und zu eine leichte Träne im Knopfloch, das muss man auch dazu sagen, weil es ist eben nicht nur eine technische Beschreibung von einem Schiff, es sind sogar ja auch zwei, wenn man ehrlich ist, sondern es ist eben auch wirklich eine Geschichte von Menschen, mit Menschen, über Menschen.
Genau, ne? Es geht ja in erster Linie um die Menschen, deren Schicksale mit diesen Schiffen verbunden ist.
Aber ich würde trotzdem noch mal kurz bevor wir auf die Menschen kommen, auf das zweite Schiff zu sprechen kommen, weil das ist ja auch so ein Kunstgriff, den Sie da in dem Buch gemacht haben, dass Sie gesagt haben, ja klar, viele erinnern sich vielleicht an diese Völkerfreundschaft, viele haben auch eine Affinität vielleicht zu Kreuzfahrten, da habe ich schon mal eine Leserschaft, die weiß, wovon ich spreche, aber dann gibt es eben, Sie sind ja aus Sachsen, Sie sind ja Sächsin, Leipzigerin, aber es gibt eben auch viele, die sagen, nee, ich kenne aber auch diese andere Schiffe, und das sind welche?
Ja, das sind die Raddampfer, die Flussschifffahrt auf der Elbe durchführen. Und für den Roman war es mir wichtig, dieses Fernweh verständlich und greifbar zu machen. Und für die Menschen, die im Dresdner Elbtal gelebt haben, wo sie ja wirklich nicht mal einen Westsender empfangen haben, für die war das Fernweh nochmal eine ganz andere Nummer. Und es beginnt ja mit einem kleinen Jungen, der an der Elbe sitzt, dessen Mutter auf so einem Raddampfer in der Wirtschaft arbeitet und der Rindenschiffchen auf die Elbe setzt und sich vorstellt, wie das Wasser die mitnimmt und bis ins unerreichbare Hamburg trägt. Die Elbe ist ja durch die deutsch-deutsche Grenze zu diesem Zeitpunkt, dem der Roman spielt, durchtrennt. Und er stellt sich vor, dass dieses kleine Rindenschiffchen bis ins große Meer fährt. Und diese Sehnsucht, ne, die dieses Schiffchen von ihm mitnimmt, das ist so der Ausgangspunkt des Romans.
Ja, ist eine ganze Menge Zeitgeschichte auch drin, gerade auch die im sächsischen Elbtal. Also da ist sowohl der Angriff auf die Stadt, kommt mit drin vor, als auch die ganze Zeit dann der Subotniks hieß es, glaube ich, ne, wo man letztendlich dann nochmal versucht hat, an den Tagen, wo was da war, zu arbeiten und da vielleicht nochmal eine Schippe extra drauf zu legen, um was zu erreichen, weil zum Beispiel diese Völkerfreundschaft, dieses Schiff, was eben ein Haupthandlungsort auch ist in dem Buch, ja gekauft wurde sozusagen, weil das die Arbeiter wollten, ne?
Ja, also Sie meinen jetzt sicher die Steckenpferdbewegung, was so eine Initiative war, um Ankaufschiffe anschaffen zu können.
Genau, da muss ich mich dazu sagen, dass dieses Schiff war ja nicht ein DDR-Bau, sondern wir haben es vorhin schon mal angerissen, ist nach dem Krieg entstanden und war ein schwedisches Schiff.
Das ist im schwedischen Göteborg gebaut worden.
Ganz kurz noch, warum war es für die DDR ein Schnäppchen, das zu kriegen?
Ich muss vorher noch mal kurz was erklären, sonst kommen bestimmt Beschwerden, weil die Steckenpferdbewegung hat nicht die Völkerfreundschaft gekauft, sondern andere Ankaufschiffe. Es wurde zwar gesagt, das ist so eine Propagandageschichte gewesen, aber die ist mit ganz normalen Mitteln gekauft worden. Okay. Und die Völkerfreundschaft ist gebaut worden in Schweden zum Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde auf den Namen Stockholm getauft und ist die Nordatlantikroute gefahren zwischen Göteborg und New York. Und auf einer dieser Fahrten hat die Stockholm bei Nacht und Nebel vor Nantucket eine Kollision gehabt mit der Andrea Doria, die daraufhin gesunken ist. Die Stockholm ist schwer beschädigt in den Hafen von New York zurückgekehrt, ist repariert worden, fuhr wieder für die Schweden, aber galt danach als Unglücksschiff. Und deshalb wollte die schwedische Reederei das verkaufen. Und das war die Chance für die junge DDR, zu einem Schnäppchenpreis dieses wunderbare Schiff kaufen zu können. Und das wurde dann eben das erste Kreuzfahrtschiff der DDR.
Das erste Urlaubsschiff und ist 25 Jahre, glaube ich, auch dafür gefahren.
Genau, 25 Jahre für die DDR gefahren. Danach konnte sich die DDR das eigentlich nicht mehr leisten mit diesen subventionierten Preisen. Es standen große Reparaturen an, die die DDR nicht hätte leisten können. Und deshalb ist es dann verkauft worden wieder.
Und an Bord waren dann eben nur Menschen, die nach Möglichkeit auch wieder zurück wollten?
Ja, also in den ersten Jahren, also 1960 ist das Schiff gekauft worden. Am Anfang ist es durch den Nord-Ostsee-Kanal gefahren und hat auch Landgänge in kapitalistischen Häfen gegeben. Und nachdem es aber eine ganze Reihe von Republikfluchten gegeben hat, hat man diese Gefahr der Republikflucht möglichst vermeiden wollen. Und die mussten dann über den Skagerrak und die Nordsee fahren, also im Prinzip einen Tag Umweg. Ich weiß nicht, Sie wissen es bestimmt besser, wie viele Liter Diesel da mehr verbraucht worden sind. Das war bestimmt sehr teuer, ne, dieser Umweg.
Das ist sehr teuer. Aber wenn wir es auf unserer Ida Nova münzen, wir müssen um den Skagerrak fahren. Ich kann gar nicht mehr durch den Nord-Ostsee-Kanal. Es wäre wahrscheinlich ein Versuch.
Ja, aber dieses Schiff, die Völkerfreundschaft, ist ja ein sehr schlankes, relativ kleines Schiff gewesen. Und man hat dann eben die Landgänge auch eingeschränkt. Es durfte dann nur noch in sozialistischen Häfen an Land gegangen werden. Und man hat die Passagiere sehr handverlesen ausgewählt. Also es sind meistens Auszeichnungsreisen gewesen für verdiente Arbeiter. Und man hat sehr gerne ältere Herrschaften genommen, denen man den Sprung über die Reling nicht zugetraut hat, ne? Dass sie also an Bord geblieben sind.
Okay, eine so eine Situation wird im Buch trotzdem dann beschrieben, als es mal passiert. Also es ist wirklich, wenn man etwas vielleicht auch Zeitzeuge dieser Zeit war, nicht unbedingt auf dem Schiff, hat man sehr viele Erinnerungen und sagt, ja stimmt, ah okay, ja klar, kann ich nachvollziehen. Also ist es wirklich eine Wiederbegegnung mit vielleicht auch eigener Geschichte und eben Geschichte dieser Zeit. Weil Sie die Weiße Flotte angesprochen haben, wir haben den Dampfer noch nicht benannt, ist der Diesbar, um den es da geht. Und ich habe mir in Vorbereitung der Sendung gedacht, naja klar, also die Weiße Flotte Sachsen GmbH, die ist ja gleich um die Ecke, wenn man ein Sachsenradio ist. Seit etwa 200 Jahren ist diese Tradition, dass auf der Elbe bei Dresden Raddampfer fahren. Die meisten davon wurden Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Und in dem Roman spielt die Diesbar, wie gesagt, eine Rolle. Der einzige Raddampfer, der noch mit Kohle befeuert wird. Und Christoph Springer von der Sächsischen Dampfschifffahrt, der weiß auch, wie das bei Touristen ankommt. Er kennt die Herausforderungen für den Betrieb dieser Flotte. Aber wie es ihm geht, wenn er die historischen Schiffe vor der Altstadtkulisse Dresdens sieht, das war meine erste Frage an ihn.
Also mein Gedanke ist dabei immer, dass das irgendwie zusammengehört. Dresden ohne Schiffe geht nicht und diese Schiffe ohne Dresden gehen genauso nicht.
Das passt ja auch deshalb so gut zusammen, weil beides ja diesen historischen Aspekt verkörpert. Was erleben Sie so, was erleben die Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten, wenn da Touristen so ein Schiff betreten oder nur dran vorbeilaufen?
Bemerkenswert ist, wenn die Leute auf so ein historisches Schiff gehen, von dem wir 9 haben und damit die größte und älteste Dampfschiffflotte der Welt sind, dass sie, sobald das Schiff fährt, sofort erstmal im Maschinenraum stehen und nach unten gucken, wo sich schwere Metallteile bewegen und die Schaufelräder drehen. Da kann man ja durch ein Fenster rausgucken, wie die sich drehen. Und erstaunt sind, wie gut das funktioniert, wie sauber das alles ist, dass das alles blitzt. Dazu fragen Leute immer noch, ob die Schiffe wirklich mit Dampf fahren. Und sie fahren tatsächlich mit Dampf. Das kann man ihnen ja erklären, wenn man ihnen den Dampfkessel zeigt. Es wird nur noch eins mit Kohle beheizt, das ist der kleine Dampfer Diesbar. Die anderen werden mit Diesel geheizt, also mit Brennern beheizt. Insgesamt ist es einfach ein unglaublich entschleunigendes Erlebnis. Die sind ja nicht schnell, die Schiffe. Aber genau diese Langsamkeit ist es. Und für mich, bevor ich bei der Flotte war, war das im Jahr einmal Pflicht, Dampfer zu fahren. Am liebsten die ganz lange Strecke von Dresden bis in die Sächsische Schweiz, fast an die tschechische Grenze ran und zurück. Da ist man dann den ganzen Tag unterwegs.
Es gibt ja diesen Spruch, arbeiten, wo andere Urlaub machen. Sie haben dann sozusagen arbeiten, womit andere Urlaub machen, zumindest den kleinen Urlaub zwischendurch.
Das ist richtig, wenngleich man nicht unterschätzen darf, dass das schon eine durchaus anstrengende Arbeit ist. Das sieht so aus, als ob die immer nur den ganzen Tag rumsitzen auf den Schiffen. Das stimmt aber nicht. Da redet man mal erstens über den Maschinisten, der ständig an der Maschine regeln muss und dort stehen muss für alle Fälle. Dann reden wir bei dem Diesbar über Heizer, die im Keller Kohlen schaufeln. Und dann reden wir über den Schiffsführer, der die ganze Zeit die Elbe im Blick haben muss und auch Sportbootfahrer, Paddler, Schlauchboote. Manche von denen wissen eben nicht so ganz genau, wie so die Regeln sind und dass Schifffahrt und Elbe auch gefährlich sein können. Aber insgesamt ist es natürlich Arbeiten, wo andere Urlaub machen oder womit andere Urlaub machen.
Ich glaube, da schwingt auch ein bisschen Stolz mit. Ne? Wenn Sie die Kolleginnen und Kollegen befragen würden, ob die gerne mal woanders arbeiten würden, würden wahrscheinlich die meisten sagen, mein Herz hängt hier dran.
Ich kannte mal einen Kollegen aus der Gastronomie, das ist auch ein ganz wichtiger Teil von uns, der früher Seeschifffahrt gemacht hat, also richtig Kreuzfahrtschiffe. Und der hat gesagt, der große Vorteil ist, dass man Schifffahrt macht und zu Hause übernachten kann.
Und jetzt haben wir schon diese Verbindung. Die Sendung ist ja ein bisschen dadurch entstanden, dass im Buch von Kathi Naumann ja genau das auch verwoben wird. Da geht es eben andersrum los. Da fängt jemand auf der Diesbar tatsächlich an, sein Herz für die Seefahrt zu entdecken und ist dann später auf dem Kreuzfahrtschiff und das Ganze in eine Familiengeschichte eingebunden. Können Sie noch mal ein bisschen was zu diesem Schiff genau sagen? Das ist, fällt ja ein bisschen aus dem Rahmen, nicht nur, weil es mit Kohle beheizt worden ist, sondern weil es auch eben wirklich einer der Oldtimer ist unter Ihrer Flotte, die sowieso ja aus Oldtimern besteht.
Bis auf zwei Salonschiffe, zu denen wir was extra sagen können. Wir haben neun Dampfer und feiern im nächsten Jahr 190. Geburtstag. Der Dampfer Dresden, unser Flaggschiff und einer der größten Dampfer, wird 100 Jahre alt im nächsten Jahr. Also es sind tatsächlich alles Oldtimer. Das Besondere am Dampfer Diesbar ist, dass er mit Kohle beheizt wird und dass er relativ klein ist. Er hat also nur ein offenes Deck und zwei Salons im Unterdeck, also im Schiffsbauch sozusagen. Dazu kommt beim Diesbar noch, dass er den längsten Schornstein aller Dampfer hat. Er ist ein Kleinod, er ist als einziges Schiff ein Denkmal, sodass sozusagen auch der Denkmalschutz darauf achtet, was wir damit machen und wie wir das machen und wie wir das anstreichen und so weiter. Also ist schon ein besonderer Dampfer. Er fährt aber ganz genau wie alle anderen, fahrplanmäßig. Er ist nur für Geburtstage, Hochzeiten, irgendwelche Firmenfeiern besonders beliebt.
Weil er eben so heraussticht. Und Sie sagten gerade, Salonschiffe, die sind ein ganzes Stückchen neuer. Fahren die auch in diesem Regelbetrieb oder sind das dann wirklich für bestimmte Events vorgesehen?
Die sind deutlich neuer. Die sind ja um die 30 Jahre alt und sie sind gerade beide komplett überholt worden. Sie haben neu gestaltete Salons bekommen, sie haben neue Farben bekommen, neue Möbel bekommen und unsere Fahrgäste sagen jetzt, wenn man da reinkommt, man fühlt sich wie in einem Hotel.
Und die werden vor allen Dingen für was benutzt?
Die werden vor allem elbaufwärts eingesetzt auf den Fahrten bis zum Blauen Wunder und zurück oder bis zum Schloss Pillnitz und zurück. Sie werden aber sehr gern genommen für Veranstaltungsfahrten, also für Partys an Bord. Sie werden neuerdings auch genommen für Konferenzen an Bord, denn wir haben auf beiden Schiffen Konferenzräume eingebaut mit Konferenztechnik, sodass man auf einem fahrenden Schiff eine Konferenz machen kann. Das gibt es elbaufwärts, elbabwärts nirgendwo nochmal. Und das ist eins unserer neuen Geschäfte.
Sie sagten es gerade, unsere neuen Geschäfte. Es gab zwischendurch ja wirtschaftlich mal den Schock, möchte ich sagen, bis dann eben ein Neustart war. Was kann man dazu sagen? Wie ist die Firma aktuell aufgestellt? Es klingt auf jeden Fall erstmal optimistisch alles.
Wir sind auch sehr optimistisch, nicht nur durch die Übernahme der Firma vor 4 Jahren. Das hat wunderbar funktioniert und die Mitarbeiter haben auch alle mitgezogen und die neue Firma hat Expertise, was Schifffahrt betrifft und das hilft uns sehr. Die Firma kommt aus der Schweiz. Wir sind auch weiterhin optimistisch, trotz der eingestürzten Brücke in Dresden. Wir fahren unseren vollen Fahrplan. Wir müssen den Fahrgästen nur erklären, wo sie einsteigen müssen, entweder oberhalb oder unterhalb der Brücke. Und dass sie ein bisschen weiter gehen müssen, als sie das vielleicht von früher gewohnt sind.
Und dieser Brückeneinsturz war jetzt so ein Sonderereignis. Es gibt aber auch andere Unwägbarkeiten, die der Fluss logischerweise mit sich bringt. Also sowohl einmal zu viel Wasser als auch immer zu wenig Wasser ist ja nicht gut für die Schifffahrt.
Das ist richtig. Mit zu wenig Wasser haben wir eher ein Problem als mit zu viel Wasser, denn die Elbe ist ein Fluss, der nicht wirklich sehr tief ist. Wir haben aber trainiert, wie lange wir fahren können. Früher wurden die Schiffe schnell mal dann einfach festgemacht und zugeschlossen. Jetzt ist das nicht mehr der Fall. Wir fahren bis fast im Wasserstand am Pegel Dresden von 50 Zentimetern. Das bedeutet im Zweifelsfall auch, dass wir weniger Wasser an Bord, weniger Treibstoff an Bord, vielleicht sogar weniger Bier an Bord und ein paar weniger Fahrgäste an Bord haben, damit das Schiff einen Tiefgang hat, der das Fahren noch möglich macht.
Gibt es irgendwie so eine Zeit im Jahr, wo eigentlich dann doch immer abgeschlossen werden muss, weil es einfach nicht mehr reicht, oder ist das wirklich unterschiedlich?
Es wird gar nicht abgeschlossen. Also wir machen zum Beispiel unsere Veranstaltungen, wenn es denn gar nicht mehr geht zu fahren, auch anliegend. Das wird auch angenommen, erstaunlich gut sogar, das hätten wir gar nicht gedacht, aber die Leute wollen einfach in diesem Ambiente feiern, auf diesem Fluss feiern und zugeschlossen wird nicht. Also wir haben immer noch die ganz kleinen Schiffe, die fahren können, weil sie den niedrigsten Tiefgang haben, die Dampfer Krippen und Diesbar. Was die Höhe betrifft, sind unsere kritischsten Schiffe die Salonschiffe, weil sie keinen Schornstein haben, den man umklappen kann wie bei den Dampfern.
Also, die weiße Flotte dampft und der Rauch ist auch nicht tiefschwarz.
Ist er nicht, der meiste Rauch ist weiß, weil es Wasserdampf ist.
Und diesen Heizer oder einen der Heizer haben Sie, glaube ich, getroffen, wenn ich es richtig
erinnere. Maschinisten.
Maschinisten, okay.
Der einer der letzten Dampfmaschinisten Europas und der hat mir ganz viele, also Dinge zur Geschichte des Diesbar erzählt. Er ist ja schon 1884 gebaut, hat noch eine Maschine, die noch älter ist, die von einem abgewrackten Dampfer eingebaut worden ist. Ja, und der wusste ganz viel zur Historie, nicht nur zu den technischen Sachen. Und sein Großvater hat bei der sächsisch-böhmischen Dampfschifffahrt gearbeitet und er wusste ganz viele Episoden, weil das Schiff ist ein technisches Denkmal und die Salons sind noch genauso, wie sie damals waren, aber in der Küche hat man im Frühjahr mit Elbwasser abgewaschen, was natürlich heute nicht mehr so ist. Die Toilettenspülung wurde mit Elbwasser befüllt und er kannte also so lauter Episoden aus der früheren Zeit vor dem Krieg, die ich ganz wunderbar mitverarbeiten konnte in dem Roman und so dieses Leben der Elbschiffer und der Wirtsleute auf dem Diesbar beschreiben konnte. Die haben ja die ganze Saison dort drauf gelebt auf dem Schiff und dort auch drauf geschlafen. Die konnten nicht nach Hause gehen.
Ja, das ist ja
die Fahrt zu Ende
in der Rolle so, dass die Mutter des Protagonisten, der dann später auf dem Kreuzfahrtschiff war, die war ja damals in der, ich glaube, in der Küche, ne, von auf der Diesbar.
Ja, die hat in der Wirtschaft dort gearbeitet und die ist eben die ganze Saison über von März, April bis Oktober auf dem Schiff gewesen und ihr Sohn hat inzwischen bei den Großeltern gelebt, weil er keinen Vater mehr hat und die beiden können sich nur zuwinken immer. Er sitzt also immer am Elbufer, hofft drauf, dass ein Dampfer vorbeifährt und seine Mutter drauf ist, damit die beiden sich wenigstens mal zuwinken können auf die Ferne.
Sehen Sie, Herr Janoschek, das mit dem Getrenntsein von zu Hause war früher auch schon so, selbst bei den Flussschiffen. Im Interview kam kurz dieser Satz von einem Kollegen, den der getroffen hat, der gesagt hat, ich bin jetzt von der Kreuzfahrt zurück in die Flussschifffahrt gekommen, weil ich dann abends zu Hause schlafen kann. Wäre das für Sie auch mal irgendwann nochmal ein Karriere-Change später, dass Sie sagen, jetzt möchte ich aber dann doch mal in meiner Gegend irgendwie fahren? Auf einem kleinen See?
Ich bin da ganz offen, wenn man mich da gebrauchen kann. Ich gehöre ja zu Menschen, die sich die gerne bis 67 arbeiten. Also wenn man mich lässt, möchte ich das gerne machen. Und ich möchte danach auch noch etwas machen, sofern man mich gebrauchen kann. Also vielleicht
so eine Art Bürgerbus auf dem Wasser.
Vielleicht sieht man mich dann auch auf der Diesbar.
Also spätestens dann müssen wir dann nochmal wieder eine Sendung zusammen machen, ne? Also alle in diesem Kreis, um zu sehen, wie das sich dann anfühlt für Sie, wenn sich der Kreis schließt.
Es wird ja so wunderbar beschrieben in dem Buch, das Schiff zu drehen, auch auf der Elbe. Das ist nicht so einfach, aber im Prinzip unsere großen Kreuzfahrtschiffe drehen wir auch auf der Elbe. Das funktioniert auch.
Mhm. Allerdings nicht mal mit dem großen Steuerrad. Gibt es das eigentlich noch? Weil ich habe mal irgendwo mal in einer Doku gesehen, dass das nur noch so ein Jog-Shuttle ist, so ähnlich wie beim Computerspiel, mit dem man so einen riesen Kahn lenken kann. Aber gibt es noch dieses klassische Holzrad wie bei den Piraten?
Das könnte ich natürlich jetzt sehr genau erklären. Haben wir ein bisschen Zeit mitgebracht.
Ich glaube, mit den Schaufelraddampfern ist es auch noch was anderes. Ne? Ja. Und durch die Strömung. Im Fluss, die nutzen ja die Strömung, ne, mit zum Drehen.
Genau, die müssen wir aber auch nutzen beim Drehen. Und es gibt tatsächlich das Steuerrad, das gibt es noch. Und da sind unsere Gäste immer sehr, sehr überrascht, wenn sie das Steuerrad sehen. Ist natürlich etwas kleiner geworden. Es ist so ein Halbrad, ähnlich wie im Flugzeug sieht das aus. Und wir haben im Prinzip vier Elemente, um das Schiff zu steuern. Das ist nur ein Element. Dieses Steuerrad nutzen wir zum Beispiel, wenn wir auf der Elbe bis nach Hamburg fahren. Also von Elbe 1 bis wir einschwenken in Steinwerder, wird dieses Steuerrad tatsächlich ganz traditionell genutzt. Und Joystick gibt es bei uns natürlich auch, aber nur im Rahmen des sogenannten Bahnführungssystems. Wir haben ein Bahnführungssystem, welches uns erlaubt, das Schiff von A nach B zu fahren. Das bedeutet, von Lotsenstation zu Lotsenstation zu fahren. Und dort können wir mit einem Joystick eingreifen. Der ist 5 cm groß und vielleicht 4 mm dünn, und mit dem Joystick werden dann Kursänderungen eingeleitet.
Und darauf hört ein Schiff, das wie viel Tonnen wiegt?
Ja, also wir haben Déplacement von 87.000 Tonnen. Also 87.000 Tonnen wiegt die AIDA Nova.
Und mit 4 mm wird sie gesteuert.
Jetzt kann man sich das ausrechnen. Afrikanischer Elefant wiegt 5 Tonnen.
Und machen Sie das selbst oder geben Sie die Anweisung?
Ich mache das selbst, und es hat sich natürlich ganz, ganz viel verändert. Wir haben ein sogenanntes Bridge Resource Management, und in diesem Rahmen, im Rahmen des Bridge Resource Management, dürfen natürlich meine Nautiker das Schiff auch an- und ablegen. Wenn es dann ein bisschen kritischer wird, das bedeutet, wenn wir ein bisschen mehr Wind haben, dann mache ich das natürlich selbst, denn sie sollen ja immer mit einem positiven Gefühl aus dem Manöver wieder auch herausgehen. Das ist mir ganz besonders wichtig.
Und ablegen dürfen die auch?
Die dürfen auch ablegen.
Weil dann klingt es bei der AIDA ja mal so hier. Wie geht's Ihnen dann, wenn Sie das jetzt hören? Möchten Sie sofort wieder aufs Schiff?
Das ist immer so die Ausfahrmusik, ne? Das ist so eine wunderbare Melodie, die wir da geschaffen haben. Und wir hatten vielleicht...
Enya hat sie geschaffen.
Enya hat sie geschaffen, die wir implementiert haben. Genau. Und da gibt es vielleicht noch eine ganz witzige Geschichte dazu. Als ich im Jahr 21 die AIDA Nova aufwecken durfte nach der Corona-Krise, haben wir festgestellt, dass diese wunderbare Melodie auf den Balkons außen nicht zu hören ist. Und das haben wir natürlich abgeändert. Das hat aber ein bisschen gedauert, und jetzt können unsere Gäste, wenn sie draußen auf dem Balkon stehen, natürlich auch Enya hören.
Müssen nicht mehr oben
aufs Deck. Sie müssen nicht mehr oben aufs Deck.
Herr Janauschek, der Kapitän der AIDA Nova, ist mittlerweile Fan vom Fernwehland geworden. Wir haben es vorhin mal ganz kurz angerissen, und vielleicht ist das auch gar nicht so der Raum, jetzt ganz in die Tiefe zu gehen. Aber da steckt ja eine Menge Recherche dabei. Sie sind ja selber keine Seefahrerin und auch nicht auf dem Flusskreuzfahrtschiff geboren.
Nein, ne? Sondern gar nicht.
Suchen Sie sich eigentlich Themen, zu denen Sie von vornherein einen Bezug haben? Oder ist das gerne auch mal sowas so, wo Sie sagen, raus aus der Komfortzone, ich bin neugierig?
Also neugierig bin ich immer, und ich suche immer nach spannenden Themen, die aber für mich und für die Menschen, für die ich schreibe, eine Bedeutung haben. Und das vorherige Thema war Bergbau. Es ging unter die Erde. Ich habe es während Corona geschrieben. Es war schon bedrückend teilweise, ne? Weil da sind ja auch schwere Schicksale mit verbunden. Die Wismut ist in eine gesundheitsgefährdende Arbeit dort gewesen, und da wollte ich schon gerne ein freieres Thema haben. Und ich suche ja immer so ein bisschen nach industriegeschichtlichen Themen, nach welchen, die irgendwie für uns Ostdeutsche eine tiefere Bedeutung haben. Und da ist einfach die Völkerfreundschaft prädestiniert gewesen dafür, mit dieser unglaublichen Geschichte, die dieses Schiff hat. Ja. Mit dieser langen Geschichte und wie viele Schicksale die beeinflusst hat, wie viele Träume die mitgenommen hat. Wir alle haben ja irgendwie von solchen Reisen geträumt. Man konnte ja nicht einfach ins Reisebüro gehen und sagen, ich würde gerne mal eine Fahrt mit der Völkerfreundschaft machen, sondern...
Es sei denn, man hätte gewollt, dass da jemand vor Lachen unter den Tisch fällt wahrscheinlich.
Ja. Na, überhaupt war es ja schwierig mit Reisen. Ne? Da gab es ja diese Ferienchecks, die man irgendwie bei der Gewerkschaft beantragen musste.
Dann konnte man ins FDGB-Ferienheim.
Ja, ich kann mich erinnern, ich habe damals in der Deutschen Bücherei gearbeitet, und ich habe da auch immer bei der Gewerkschaft rumgequengelt, dass ich einen Feriencheck haben möchte, und ich bekam dann auch einen. Und das war ein Feriencheck nach Bärenstein in ein Zimmer bei einem alten Ehepaar. Und das war für mich, ich war 19 Jahre alt, das war die höchste Strafe. Ne? Das hatte ich mir jetzt nicht vorgestellt. Und im Urlaub, auch das ist so Fernweh gewesen. Ne? Man wollte wo ganz woanders hin, als man hingeschickt worden ist. Gab es ein
weich gekochtes Ei zum Frühstück wenigstens?
Gar nichts, das musste man selber machen.
Ach so.
Man wurde nicht versorgt.
Okay, das ist jetzt das absolute Kontrastprogramm zu einer Kreuzfahrt von heute wahrscheinlich. Herr Nauschek sagt, wo kommen die denn her? Das ist ja wirklich anders. Also da ist ja quasi Full Service und alles genießen mit allen Sinnen ist ja da, glaube ich, so das Konzept. Meine Idee war so ein bisschen eigentlich wie manche Leute Cluburlaub, aber auf eine gute Weise, so auf eine untergehackte Weise ist es ein bisschen, dass man sagt, wir machen da was miteinander. Aber letztendlich für jede Idee ist irgendwas da. Ne? Man kann das ziemlich snobistisch angehen, man kann es aber auch ziemlich hemdsärmlich angehen.
Ja, und man kann sich auf der Ida Nova durch die ganze Welt essen. Also wir haben von der japanischen Kulinarik bis zur amerikanischen alles an Bord. Und ich glaube, da kommt keiner zu kurz.
Also Burger, Pizza, Sushi.
Alles.
Und eine Almhütte.
Und eine Almhütte, die gibt es allerdings zu Weihnachten.
Ja, da wird so eine Art Weihnachtsmarkt auf dem Schiff gemacht, irgendwo in der Welt. Ist das so?
Das ist unser Winter Wonderland. Genau, wir haben auch Gondeln aufgebaut, in die man sich setzen kann und Glühwein genießen kann unter weihnachtlicher Atmosphäre. Und ganz nebenbei kann man sich dabei auch noch die wunderbare Einfahrt des Oslofjord anschauen.
Okay, und jetzt sagen einige vielleicht, die uns rühren, das ist ja dekadent. Und andere sagen, wann kann ich mitfahren? So verschieden ist es ja zum Glück, dass man eben sagt, man kann ganz unterschiedliche Urlaube machen. Vielleicht hat der ein oder andere jetzt auch die Idee, Kathi Naumann nach dieser Adresse im Bärenstein zu fragen, ob das Zimmer noch zu haben ist. Das kann ja durchaus sein. Ja, Reisen kann ganz unterschiedlich sein. Und ich denke mal, bei solchen Reisen erlebt man auch einiges. Wie ist es? Ach, ich frage Sie mal hinterher, weil ich habe nämlich noch mit einem Kollegen quasi mit Ihnen gesprochen von einer anderen Reederei. Und zwar ist das ein Schiffsarzt und dieser Beruf des Schiffsarztes so als Herzensangelegenheit. Bei Reinhard Friedl liegen diese Wortspiele wirklich sehr nah, weil der Mann, der inzwischen der leitende Arzt der kompletten Main-Schiff-Flotte von TUI ist, der war viele Jahre lang ein gefragter Herzchirurg. Mehrere tausend Herze hatte er schon operiert, als es ihn dann das erste Mal auf ein Kreuzfahrtschiff verschlug. Also von Berufswegen. Im Juli erscheint sein Buch, Ein Arzt für jede Welle, in dem er über den oft turbulenten Alltag an Bord berichtet. Und ich konnte schon vor der Veröffentlichung mit ihm drüber sprechen, auch ins Buch reinschauen und wollte dann zuerst mal wissen, wie es eigentlich zu diesem abrupten Wechsel vom OP-Saal an die Schiffsreding bei ihm gekommen ist.
Ich liebe das Wasser, ich liebe alles, was schwimmt. Ich habe ein erotisches Verhältnis zum Meer. Ich bin auch vor 20 Jahren mit einem 15-Meter-Schiff über den Atlantik gesegelt und segle hier auch an der Ostsee. Diese Liebe zum Wasser hat diese Entscheidung sicherlich maßgeblich geprägt. Also wenn man das Meer nicht liebt, dann ist man wahrscheinlich auf einem Kreuzfahrtschiff nicht ganz der Richtige.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, dass man als Segler ja doch so ein bisschen näher dran am Wasser ist. Und viele ja dann sagen, so ein Kreuzfahrtschiff, da wird ja eigentlich so ein Hochhaus ins Wasser gesetzt und dann schwimmt das Hotel. Aber was hat das noch mit der Seefahrt zu tun? Wie haben Sie das dann erlebt, diesen Umstieg?
Ich war einfach neugierig und ich habe meine Vorurteile diesbezüglich über Bord geworfen. Ich habe natürlich Segelfreunde, die die Nase gerümpft haben. Aber Vorurteile bringen einen nicht weiter und ich wollte das einfach ausprobieren und ich wollte in dem Moment auch nicht Nautiker sein, sondern ich wollte meinen ärztlichen Beruf auf See ausüben. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass das ein ganz wunderbarer Arbeitsplatz wäre und das hat sich auch bestätigt.
Dieser Moment, als Sie das erste Mal aufgestiegen sind, kann man sagen, war 2017. Jetzt sind wir ungefähr 8 Jahre später und Sie sind nicht nur immer noch Schiffsarzt, sondern Sie sind der Fleet Senior Doctor, also der leitende Arzt für die gesamte Mein Schiffflotte. Diese ganze Verantwortung, die noch dazu kommt, wahrscheinlich auch ein bisschen viel Bürokram. Ist das immer noch sowas, wo Sie sagen, nee, aber ich bin noch nah dran am Meer dabei?
Ich bin 6 Monate im Jahr auf See. 3 Monate auf See, 3 Monate an Land. Und wenn ich auf See bin, dann wache ich jeden Morgen auf und ziehe die Vorhänge auf und blicke aufs Meer oder auf eine Hafenstadt. Das ist einfach großartig. Natürlich habe ich viel Tagesgeschäft und ich muss auch Patienten behandeln, aber am Abend ziehen wir weiter, ja, und lichten Anker und legen ab und dann habe ich wieder Wind in den Ohren und höre trotz der Größe des Schiffes das Wasser rauschen, ja, und dann bin ich glücklich.
Vielleicht können Sie noch mal was dazu erzählen. Ist das so eine kleine Kabine, wo Sie ein Stethoskop in der Ecke liegen haben und ein paar Aspirin im Schrank? Oder wie muss ich es mir vorstellen?
Ein bisschen größer. Von der Funktion her eine Notaufnahme in einer deutschen Klinik mit einer Intensivstation, 2 Beatmungsbetten, einem OP, einem Röntgen, einem Ultraschall, einer großen Apotheke. Und natürlich auch einfach so normalen Sprechzimmern, wo man die Krankheiten des täglichen Lebens behandelt.
Haben Sie dann tatsächlich auch mal mit in Anführungsstrichen richtigen Fällen zu tun oder ist es eher so eine Befindlichkeitsstörung? Was haben Sie schon so erlebt?
Also es gibt auf diesem Schiff oder den Schiffen unserer Flotte alle Erkrankungen dieser Welt und selbstverständlich gibt es auch gravierende Notfälle, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Lungenembolien, schwere Verletzungen, Verbrennungen. Diese Notfälle werden von uns behandelt. Wir haben im Grunde alle Möglichkeiten, die wir auch an Land haben, mit Notfällen umzugehen.
Wenn man unterwegs ist auf See, dann hat man ja keine Chance, einen Patienten einfach mal schnell weiterzureichen an das nächstgelegene größere Krankenhaus oder die spezialisierte Klinik. Was kann man machen, was kann man nicht?
Man muss sich darüber im Klaren sein, was man als Arzt kann. Und dieses Hospital auf dem Schiff ist eine sehr große Klaviatur. Trotzdem hat das natürlich alles seine Grenzen. Also wenn jemand eine schwere Verletzung hat, muss er dringend an eine Klinik an Land verbracht werden. Oder wenn jemand einen Schlaganfall hat. In solchen Fällen bespreche ich die Situation mit dem Kapitän, sozusagen ist mein Verbindungsmann, zu den Küstenfunkstellen dieser Welt. Und der kümmert sich dann darum, dass wir ein Rettungsmittel bekommen. Das kann ein Hubschrauber sein, das kann auch ein Boot sein. Oder es kann auch sein, wenn meinetwegen das Wetter zu schlecht ist, dass wir umgeroutet werden, also dass das Schiff seinen Kurs ändern muss, um die bestmögliche zeitnahe Versorgung für einen Patienten zu gewährleisten.
Wenn jetzt zum Beispiel so ein Schiff ist lang, auf der einen Seite jemandem was passiert, bricht sich ein Bein beim Treppe runtergehen, ihr Hospital ist aber auf der anderen Seite, dann kann ja nicht der Notarztwagen mit Blaulicht dort kommen. Wie funktioniert das dann bei Ihnen?
Das funktioniert folgendermaßen, dass das gesamte medizinische Team, welches an Bord ist, direkt dorthin geht. Dann haben wir noch eine Gruppe von Laienhelfern vom Housekeeping oder aus der Küche und die bringen das Notfallequipment, was identisch ist mit dem eines Notartwagens mit Blaulicht an Land, das Beatmungsgerät, den Defibrillator und alles, was man eben braucht und bringen es dorthin.
Und dann geht es so weiter, wie Sie es schon beschrieben haben. Das ist ja erstmal eine Privatbehandlung, ne?
Das ist eine Privatbehandlung. Die Kosten, die entstehen, die werden von der Bordkarte abgebucht und von einer Auslandskrankenversicherung erstattet.
Können wir irgendwie eine Hausnummer nennen, was sowas kosten könnte, wenn es jetzt mal an Bord bleibt, also wenn wir den Hubschrauber noch nicht brauchen, aber zum Beispiel über 3, 4, 5 Tage immer wieder mal das Hospital aufgesucht werden muss?
Also das kann ich jetzt so allgemein nicht sagen. Das ist abhängig davon, welche Medikamente der Patient braucht und wie intensiv die Behandlung ist und was da alles gemacht wird. Von einigen hundert bis einigen tausend Euro können da schon zusammenkommen für so einen Fall, den Sie jetzt genannt haben.
Wenn der Hubschrauber kommen muss, wird es auf jeden Fall 5-stellig dann.
Naja, klar, das sind natürlich Ausnahmesituationen, aber dafür hat man ja auch eine Krankenversicherung, das ist ja an Lande auch so.
Apropos Hubschrauber nochmal eins, also auch da ist es ja nicht so, dass auch wenn ein Kreuzfahrtschiff sehr groß ist, nur die wenigsten haben einen Landeplatz, wo man dann wie auf einer Klinik vielleicht landen könnte. Das ist ja auch nochmal ein dramatisches Erlebnis. Wie oft haben Sie dann so eine Hubschrauber-Evakuierung schon begleitet?
Sicher mehrfach im Jahr. Es ist so, dass der Hubschrauber nicht auf dem Schiff landen kann, sondern es gibt eine Winch Area, also das heißt, das ist ein Bereich, wo der Patient hingebracht wird und dann schwebt der Hubschrauber über diesem Platz, über diesem Areal und es wird ein Notarzt und manchmal ein Marinetaucher oder ein Notfallsanitäter abgeseilt. Dann wird dieser Patient zu diesem Winch-Areal gebracht und dann an einem Seil gemeinsam mit dem Notarzt in die Lüfte gezogen. Das ist schon belastend und deshalb versuchen wir die Patienten vorher auch ein bisschen zu beruhigen, auch mit Medikamenten.
Jetzt müssen wir irgendwie noch die Kurve kriegen aus diesem Notfallszenario wieder zurück in die eigentliche Fernweh und Sehnsucht nach mehr. Sie sagten schon, Sie sind gerade in Ihrer 3-Monats-Pause. Wissen Sie schon, wie es dann weitergeht, welche Fahrgebiete Sie dann sehen werden?
Genau, ich werde also ab Ende August von Bremerhaven aus, glaube ich, Richtung New York starten, also über den Atlantik fahren, dann in den USA die Ostküste bereisen und dann zu den Bermudas und in die Karibik und nach Mittelamerika. Und da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf.
Ich würde jetzt mal ganz kurz rüberschwenken. Er hat ja gerade so ein bisschen die Brücke gebaut und gesagt, ich frage dann aber erstmal den Kapitän, weil der hat den Kontakt zum Land. Das ist so, dass Sie nicht nur der Bürgermeister, haben Sie, glaube ich, mal irgendwo in einem anderen Interview gesagt und noch viele andere Funktionen an Bord haben, sondern Sie sind auch letztendlich derjenige, der mit der Außenwelt spricht, wenn es drauf ankommt.
Das ist richtig. Das passiert ja recht häufig, dass unser Ärzteteam auch mal anruft und ein Rettungsmittel organisiert haben möchte, denn ja, wo so viele Menschen zusammenkommen, gibt es dann eben auch immer mal wieder einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Und ja, der Kapitän spricht das dann mit dem MRC, das Maritime Rescue Coordination Center, und diese Stationen an Land, die schicken uns dann eventuell auch einen Hubschrauber. Zumeist ein Hubschrauber, aber auch ein Seenotrettungskreuzer. Das hatten wir neulich erst in Kiel. Als wir die Reise begannen, ja, fand sich eine Familie bei unserem Arzt ein und die 9-jährige Tochter hat sich beide Beine gebrochen, und so dass ich den Seenotrettungskreuzer organisieren musste. Wir sind ihm ein halbes Stück entgegengekommen und er hat dann das Mädchen abgeholt. Mhm. Das passiert hin und wieder.
Okay, ja. Weil Sie es gerade sagen, das Mädchen, also die Patientin in dem Fall, wurde abgeholt. Die Familie bleibt erstmal an Bord, aber das heißt nicht, dass die Verbindung abreißt, oder?
Nein,
ist das also dann normalerweise mal angenommen, wir sind ganz weit weg irgendwo, Karibik oder sonst wo?
Bei Minderjährigen müssen natürlich die Angehörigen mit. Mhm. Das heißt, in dem Fall war es, glaube ich, die Mutti, die mit an Land gegangen ist. Und der Vater, der blieb dann noch an Bord und ist dann im nächsten Hafen auch abgestiegen.
Und dann hat man zu diesem Team, von dem Sie gesprochen haben, dann letztendlich irgendwie auch Kontakt. Das heißt, man wird nicht allein gelassen. Es ist nicht so, Mutter und Kind werden ins Krankenhaus verfrachtet, Vater am nächsten Hafen ausgesetzt mit 5 Koffern und muss man sehen, wie er klarkommt, sondern da ist dann Unterstützung.
Da ist auf jeden Fall Unterstützung da, auch von unserer Seite, von Reedereiseite. Natürlich die Seenotretter in Deutschland, bei denen man sich ganz höflich bedankt, auch als Kapitän, die man dann auch mal einlädt. Und das wird dann auch ja dankend angenommen. Und das zeigt auch ein bisschen Dankbarkeit für das, was die machen. Das sind ja doch ja, die Seenotrettungskreuzer, die finanzieren sich ja selbst, und insofern ist das auch immer dann entsprechend gut, wenn man sich höflich bedankt dafür.
Gutes Verhältnis miteinander hat. Mhm. Frau Neumann, wir hatten die Recherche schon kurz angesprochen. Hat sowas auch eine Rolle gespielt? Sie haben ja an Bord dann über Ihre Idee, wie Sie diese Figurenkonstellation machen. Wir werden jetzt also nicht spoilern, wie alles so ist, aber mehrere Generationen, sage ich mal, nur an Bord plötzlich an einem Tisch. Auch unter anderem eine sehr alte Dame. So ein Link, damit Sie eben auch dieses Andrea Doria-Unglück irgendwie glaubhaft schildern können.
Also die Zeit, bevor das Schiff im Besitz der DDR war.
Genau. Mhm. Die ja auch schon betagter war. Spielte sowas eine Rolle, dass Sie da einfach mal gefragt haben, wie viele sterben denn so im Schnitt auf einer Kreuzfahrt, oder wie ging das dann?
Also das kommt nicht vor.
Im Buch.
Aber im Buch, ja. Ansonsten kommt es vor, ich weiß. Ja, es ist für mich natürlich ein völlig fremdes Thema erstmal gewesen. Und ich muss mir dann Fachleute suchen. Also ich, abgesehen davon, dass ich natürlich in Archive gehe, Kontakt zu Museen aufnehme, suche ich mir natürlich Fachleute, die von Seefahrt, von Schiffsbau eine Ahnung haben. Und ich habe mir auch Leute gesucht, die Zeitzeugen sind, die also selbst auf dem Schiff gefahren sind, gearbeitet haben, Passagiere gewesen sind. Und von denen lasse ich mir dann ganz viel erzählen. Also von ihrem Arbeitsalltag, verschiedenste Berufe. Ich suche dann immer ja auch nach angrenzenden Industriezweigen, sodass ich mir also auch jemanden von der Werft gesucht habe, von der Warnow-Werft, welchen, die im Fischkombinat gearbeitet haben, welche, die auf Handelsschiffen gefahren sind, Fischfang betrieben haben. Und von all denen lasse ich mir dann Arbeitsalltag erzählen und besonders Gerüche, Geräusche, all das, was man nicht nachlesen kann, sodass ich mich dann in diese Arbeitsatmosphäre richtig gut reinfühlen konnte.
Haben Sie auch jemanden nach Seekrankheit gefragt? Weil wenn Sie ja selber nicht die große Kreuzfahrterfahrung haben, außer diesem einen Kurztrip, dann haben Sie das vielleicht gar nicht erlebt oder waren Sie damals seekrank?
Nein, ich bin nicht seekrank gewesen, nein, aber also ich habe mit Passagieren gesprochen, die war übrigens gar nicht so einfach, jemanden zu finden, weil das ja doch eher ältere Leute waren und es ist eben schon eine ganze Weile her, dass die Völkerfreundschaft verkauft worden ist und die waren auf der Hinfahrt seekrank geworden, aber also ganz hoher Wellengang und das muss ganz schlimm gewesen sein für die Frau, die mitgefahren ist. Und ja, das lasse ich mir dann natürlich alles erzählen, ja.
Okay, weil das ist garantiert auch eine Frage, die immer so kommt. Was kann man gegen die Seekrankheit machen? Das habe ich auch Reinhard Friedel gefragt. Und da kann er wie alle Schiffsärzte nur bedingt helfen, denn so ein Medikament, das Seekrankheit wegzaubert, das ist wohl noch nicht erfunden.
Dieses Medikament gibt es nicht. Um vorzubeugen, ist es sehr gut, wenn man viel schläft und keinen Alkohol trinkt. Wenn es einen dann trotzdem erwischt, dann bleiben halt nur Medikamente, die Seekrankheit nicht wegmachen. Sie machen erfreulicherweise müde und dann kann man die Zeit verschlafen, bis das Schiff wieder in ruhigen Gewässern ist. Und die gute Nachricht ist, sobald das Schiff wieder ruhig liegt, ist die Seekrankheit auch vorbei.
Ich habe noch gelernt, alles, wo Histamin eine Rolle spielt, also vom Rotwein über die Tomaten und solche Dinge, die Finger weglassen und dafür eher was mit Vitamin C?
Genau. Man nimmt an, dass die Seekrankheit eine Allergie ist, die Histamin vermittelt ist. Also man ist quasi gegen Wellen allergisch und wenig Histamin, also auch kein Käse oder keine Salami und solche Sachen. Es ist bei jedem Patienten ein bisschen anders und das muss jeder für sich herausfinden. Es hilft nicht alles für alle gleich gut. Da darf man ruhig ein bisschen experimentieren.
Ja, und das Gute ist, wenn die Wellen sich wieder beruhigt haben, dann geht die Seekrankheit auch wieder weg, hat er noch gesagt. Wie ist das bei Ihnen so als Profi? Werden Sie noch seekrank, wenn Sie oben auf Ihrer Brücke stehen? Und das je weiter oben und je weiter vorne, desto mehr müsste man ja eigentlich mitbekommen von den Bewegungen, ne? Weil in der Mitte ist ja wahrscheinlich am wenigsten zu spüren.
Man wird jetzt sicherlich lachen. Ich bin in meinem Leben nie seekrank geworden, tatsächlich. Also okay. Ich bin mit 16 auf See und nie seekrank geworden. Das hat aber nichts mit der physischen Konstellation zu tun, dass, wie der Arzt das eben bereits sagte, entweder man wird seekrank oder man wird nicht seekrank. Und ja, es gibt natürlich die Medikamente dagegen, aber man kann es leider nicht abschalten.
Okay, Sie sind also wahrscheinlich genetisch prädestiniert und haben diese Allergie nicht, Frau Naumann?
Ich habe mir von der Stewardess erzählen lassen, dass eine Spezialmixtur aus Angostura Bitter und noch irgendwas anderem gegen Seekrankheit hilft. Da ist aber viel Alkohol dann drin.
Wahrscheinlich ist das in der Trick.
Wahrscheinlich, ja.
Dann schnell hinüberdämmert.
Ist gut. Aber kein Rotwein.
Ja. Nee, ich glaube, Rotwein war nicht mit drin, nein.
Genau, weil da ist eben wieder diese Histamin-Geschichte. Sehr gut. Also wir haben hier schon so ganz news to use, beziehungsweise sehr gut umsetzbare Dinge. Wie ist es denn bis jetzt an Telefon und in den E-Mails gelaufen, Stefan Wiegand?
Es ging weiter mit beeindruckenden Reisegeschichten. 10 Kreuzfahrten hat Familie Kirschenick gemacht, von Karibik, Mittelmeer, Norwegen, Nordlichter und 30 Grad am Nordkap zu Midsommer und Wellen- und Lawinenwarnungen an Bord. Also das ist genauso beeindruckend wie die kleinen Schilderungen. Das direktes Fernweh, hat eine Familie gesagt, hat sie nicht. Sie waren in Italien und für sie sind Kreuzfahrten nichts. Sie sind nicht gerade preiswert. Und da kam immer mal so ein bisschen die Frage auf, also wenn man so eine Kreuzfahrt vorhat, was müsste man denn das so als Budget so ein bisschen einplanen pro Person?
Das ist jetzt wahrscheinlich ein von bis und der Kapitän ist letztendlich nicht unbedingt der Verkäufer, aber vielleicht haben sie trotzdem eine Idee.
Das ist tatsächlich von bis und es kommt immer genau auf den Anspruch an. Ne? Der eine möchte gerne eine Suite, die ist natürlich besonders teuer und dann gibt es natürlich auch Innenkabinen, die wir verkaufen und ja, wir haben Reisen angeboten für 399 Euro in der Innenkabine, also pro Person. Und das, denke ich, kann sich jeder leisten. Natürlich nach Corona sind die Reisen auch etwas teurer geworden. Nee, aber wenn man so um die 1000 Euro pro Person, da kann man schon etwas machen.
Und da bekommt man in der Regel, also es ist von Reederei zu Reederei unterschiedlich, aber man bekommt auf jeden Fall schon mal was zu essen und man wird im Hafen von Hafen zu Hafen gebracht. Das sind sozusagen die Grundvoraussetzungen.
Was man noch? Wird von Hafen zu Hafen gebracht und bei jeder braucht man in jedem Fall nicht verhungern.
Okay, Und auch am Tischgetränk und sowas sind da auch.
Aber Tischgetränke das sind da wirklich
bei genau. jedem anders, ne? Richtig. Gut. Weitere Fragen, Stefan?
Und dann haben wir eine Schilderung bekommen von einer Hörerin, die hat uns eine Sprachnachricht geschickt und die möchte ich uns nicht vorenthalten.
Hallo ihr Lieben, hier ist die Angelika Kosel aus Dresden. Wir sind momentan 3 Wochen in Bulgarien, wo es sehr schön ist, aber wir freuen uns im September wie jedes Jahr das 12. Mal jetzt auf Kreta. Herzliche Grüße an das ganze Team. Tschüss.
Schön, danke.
So, und daraus spinnt sich natürlich auch am Telefon dann immer noch mal so die Frage, wie ist das eigentlich so mit dem Fernweh? Ist das vielleicht auch so eine Form von Protest gewesen in der DDR und heute so ein Ding der Unabhängigkeit, dass man dem gern hinterhergeht? Ist das bei so einer Recherche vielleicht auch mal ans Licht gekommen? So die Motivation?
Frau Naumann? Ja, also in der DDR ganz sicher. Also ich glaube, immer das, was verboten ist, wünscht man sich besonders sehr. Und dadurch, dass man eben nicht dorthin reisen konnte, wollte man es eben besonders stark. Und ja, bei meiner Recherche spreche ich natürlich oft mit Leuten, ne, die solche Sehnsüchte haben, die sich auch oft nicht erfüllen konnten. Und dann finde ich es schön, über sowas schreiben zu können, dass Menschen, die vielleicht eben nicht mehr reisen können, dann über sowas lesen können, ne, ja. Und in Gedanken einfach in die Ferne reisen können.
Genau. Man kann es ja so, ohne jetzt ein genaues Alter zu sagen, wir sind beide so Kinder der 60er grob. Mhm. Ne? Man müsste da eigentlich denken, das hat sich dann irgendwann verwachsen, oder? Wie geht's Ihnen?
Nein, ich glaube, also dieses Prägende, was wir so in der Kindheit und Jugend hatten, das werden wir immer mit uns mittragen, glaube ich.
Wie ein Kind, dem die Schokolade verboten
ja,
wird.
Ja, so ungefähr, ja. Ja. Okay. Das ist so wie die Kriegskinder, die dann nicht genug Süßigkeiten kriegen konnten bis ins hohe Alter, glaube ich, werden wir diese Sehnsucht immer in uns tragen.
Okay, und vielleicht haben wir da auch schon eine Erklärung, warum der Sachse das Reisen so sehr liebt, wie es Jürgen Hart geschrieben hat. Gut, Stefan, noch was?
Und dann sind natürlich auch ab und zu mal so technische Fragen mit dabei gewesen, zum Beispiel nach der Navigation. Wie findet dieses Schiff den Weg bis zum Kap und wieder zurück?
Na, man guckt in die Sterne, oder Herr Janoschek? Wie macht man es heute?
Das können wir tatsächlich noch.
Können Sie diesen Sextanten noch bedienen? Also dieses komische Gerät, was man da sich vors Auge hält und dann ganz viel...
So. Auf jeden Fall. Wir praktizieren das auch und ich habe auch den Anspruch, das dann entsprechend per Hand herunterzurechnen. Also mit Hilfe des Taschenrechners könnte natürlich meine Peilungen auch in ein Computersystem eintragen. Und wenn ich das allerdings mache, dauert das bei mir, bis ich einen Ort habe, 1,5 Stunden. Und jetzt kann man sich das vorstellen, James Cook, als er die vielen Länder entdeckt hat. Er hat ja auch einen Sextant dabei gehabt. Er hat das in 20 Minuten gemacht, allerdings von Hand. Und da gab es keinen Taschenrechner. Also das hat sich schon natürlich sehr verlagert. Wie gesagt, wir haben ja ein Bahnführungssystem an Bord. Das Bahnführungssystem ist GPS-gestützt. Wir haben auf Aida Nova noch ein sogenanntes FUCO-System, das aus mehreren Satellitensystemen gespeist wird an Bord. Und natürlich muss, bevor eine Reise losgeht, eine umfangreiche Planung gemacht werden. Dafür habe ich einen nautischen Offizier, der die Planung für mich übernimmt. Und sie wird dann noch von 3 anderen unabhängigen Instanzen kontrolliert. Das ist zum Beispiel dann der Kapitän natürlich, ein anderer Offizier und bei uns auch das Fleet Operation Center in Hamburg, was darüber schaut, dass die Zentrale, die darüber schaut, Kapitän, fährst du hier über Untiefen? Genau. Und das soll natürlich nicht passieren und die Seefahrt besonders sicher machen. Deswegen ist da eine umfangreiche Planung dahinter.
Also verfahren haben Sie sich noch nie, dass Sie mal im anderen Hafen waren als gedacht?
Böse Zungen behaupten, Navigation ist, wenn man trotzdem ankommt. Verfahren haben wir uns noch nicht.
Ja, auch merkwürdig. Okay, gut. Ich würde sagen, da gibt es bestimmt noch viele Fragen, aber Stefan, die legen wir dann einfach für das nächste Mal, für nach dem Urlaub irgendwann und für die nächste Sendung zurück. Dankeschön für das Ohr an Telefon und das Auge an den E-Mails an dieser Stelle. Und so langsam müssen wir auch in die Schlusskurve einbiegen. Das heißt, fehlt uns noch irgendwas? Eine Frage, die ich noch an den Kreuzfahrtmenschen hätte, ist, sind Kreuzfahrtpassagiere besonders gute, nette Touristen oder sind das eigentlich die Vandalen, die dann in die kleinen Dörfer einfallen und antike Stätten zertrampeln? Wie erleben Sie die?
Zumeist sind es sehr, sehr nette, freundliche Menschen. Ansonsten wird es so eine kleine Gemeinde wie der Nordfjordeid nicht sich um so einen Austausch bemühen, den wir dort haben mit Schulklassen, mit
also die Menschen
mit anderen dort, Institutionen.
Die Menschen dort rennen nicht weg, wenn das Schiff einbiegt in den Fjord.
Die rennen nicht weg, ganz im Gegenteil. Die sind sehr, sehr froh, dass wir in den Nordfjordeid kommen. Wunderbar. Mit dem übrigens größten Wikingerboot, was in Norwegen noch fährt.
Okay. Frau Naumann, das nächste Buch, mach mal wieder eine Sendung draus. Sie schreiben alle 2 Jahre so ungefähr eins, oder? Im Moment.
Das ist so mein Rhythmus, ja.
Okay,
ja, also weil die Recherchen relativ lang brauchen. Die Kontaktaufnahmen zu den Zeitzeugen sind manchmal schwierig oder es dauert, bis ich die richtigen Leute gefunden habe. Okay. Deshalb, ja, in 2 Jahren könnten wir uns sehr gern wiedersehen.
Mal gucken, was das dann für ein Thema ist und ob das sich für ein Sendungsthema eignet. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für heute. Das war sie, unsere Gesprächsrunde mit Kathi Naumann, Schriftstellerin aus Leipzig, und dem Chemnitzer Jens Janauschek, dem Kapitän der AIDA Nova. Ich bin Thomas Lopau, ich danke Ihnen sehr fürs Dabeisein. Fragen an uns oder Themenideen immer gern per Mail an dienstagsdirekt@mdr.de. Dienstagsdirekt als ein Wort. Frühere Podcast-Folgen unseres Radiotalks sind ja nachhörbar, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und dort, in der ARD-Audiothek, gibt's auch 2 weitere Podcasts zu unserem Thema, die ich Ihnen empfehlen möchte. So haben die Kollegen von hr2 Kultur erst kürzlich die Reportage Fernweh – Geschichte einer menschlichen Sehnsucht veröffentlicht. Und der NDR, der hat kurz nach Erscheinen von Fernwehland ein ausführliches Interview mit unserem Gast Kathi Naumann dazu geführt. Auch hörenswert in der ARD Audiothek. Wir gehen jetzt mit Dienstags direkt in die Sommerpause und melden uns dann Anfang September zurück. Zu hören gibt's inzwischen ja genug. Denn Sie wissen ja, Dienstags direkt ist längst nicht alles, was die Podcast-Welt von MDR Sachsen zu bieten hat.
Alle Podcasts von MDR Sachsen hören Sie in der App der ARD Audiothek.